Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Es ist Folge 86 von Alles Coin, nichts muss. Julius, was war das für ein Höllenritt diese Woche? Es ist ja wirklich eine ganze Menge passiert. Wir haben News zu Binance, wir haben ein OpenAI-Drama, was wir eigentlich hier auch in einem Krypto-Podcast so ein bisschen beleuchten müssen, weil du mir erzählt hast, es könnte die Kryptowelt streifen. Du hast, glaube ich, ganz viele Hausaufgaben gemacht etc. pp. Aber bevor wir da jetzt richtig tief in die Themen einsteigen, erstmal, wie geht es dir? Ich habe nämlich gesehen, du hast auch einen kleinen Höllenritt diese Woche gemacht und zwar nach Berlin.
tatsächlich gar keinen Höllenritt. Die Bahn hat mal ihr Versprechen gehalten diesmal. Also ich habe keine, was war das Thema, was wir hier mal uns überlegt haben, so NFTs für verspätete Züge oder sowas, habe ich diesmal nicht gesammelt. Ging alles ganz gut durch. Ja, ich war in Berlin zum Fintech Triple Event von Payment and Banking und habe mich dort auf der Bühne mit dem Alex Bechtel so eine gute halbe Stunde darüber unterhalten, ob Krypto eine eigene Anlageklasse ist oder doch nur Tech-Spekulation. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht, also wir werden, das müssen wir noch besprechen, das haben wir ja gar nicht hier vorab jetzt gesprochen, Flo, von daher auch für dich als News. Vielleicht kriegen wir die Audioaufnahme und vielleicht können wir das dann auch noch irgendwie als Sonderfolge mal irgendwann droppen oder mal an eine der Folgen hinten dranhängen, unser Gespräch da auf der Bühne.
Aber kannst du vielleicht schon mal so einen ganz kurzen Abriss geben, zu was ihr gekommen seid? Also ist es jetzt eine Spekulation oder ist es eine Anlageklasse? So, jetzt zack, boom, 30 Minuten Thema aufgemacht.
Naja, ich glaube, Wir sind da, glaube ich, beide, also der Alex und ich waren da, glaube ich, beide, haben da, glaube ich, eine ähnliche Meinung grundsätzlich, dass es sich so langsam zur Anlageklasse mausert. Alex hatte zum Beispiel eine ganz interessante Statistik mitgebracht, dass Bitcoin nach Marktkapitalisierung schon der 12. größte Asset in der Welt ist, aktuell. Und er ist auch natürlich interessant, wenn du da mit Investoren sprichst und sagst, okay, du willst irgendwie den Markt abdecken, aber irgendwie du entscheidest dich bewusst dagegen, zum Beispiel in den 12. größten Asset der Welt zu investieren. Na, warum? Einfach nur, weil du mal irgendwie in der Bild gelesen hast, dass das irgendwie im Dark Web verwendet wird? Oder gibt es quasi wirklich eine Begründung dafür? Ja, also haben wir so ein bisschen gesprochen und haben versucht, das an so ein paar Datenpunkten festzumachen, wo wir da heute stehen, wie groß der Markt heute ist, wie Leute in Assets investieren können, warum sie das tun. Ja, ich fand es sehr nett, hat Spaß gemacht. Es gab auch noch, das war witzig, das muss ich auch noch kurz erwähnen, es gab auch ein Panel zum Thema Stablecoin. Da war ich nicht drauf, aber das habe ich mir angehört. Wo unter anderem der Patrick Hansen von Circle auch gesprochen hat, eine Frau von JP Morgan und jemand von der Bundesbank. Und ich meine, man kann ja, wenn man das so liest, kann man sich ja schon vorstellen, wer da welche Meinung vertritt, ne? Aber ich muss schon sagen, also mit was für einer fast schon Arroganz und, sag ich mal, hier die Bundesbanker da gesagt hat, ja, ihr Blockchain und Stablecoin und ist ja nur so ein Phänomen und wo ist der Mehrwert, braucht kein Mensch. Da dachte ich mir schon so, okay, das hätte ich gerne, wirklich gerne aufgenommen und dann würden wir in 10 Jahren sprechen wir nochmal drüber. Das war schon sehr, sehr starke Meinung da vertreten. Von daher, das war interessant und ich habe so ein paar Leute auch im Publikum gesehen, die schon mit dem Kopf geschüttelt haben. Aber gut, so ist das nun mal.
Ich muss halt sagen, ich finde das gar nicht so schlecht, weil ich meine, so ein Panel lebt halt irgendwie von einem unterschiedlichen Meinungsaustausch und das ist nun mal ein sehr kontrovers diskutiertes Thema und da ist halt die Sache, also du solltest ja schon die Gegenmeinung hören und selbst wenn die vielleicht arrogant ist und selbst wenn die vielleicht nicht besonders fundiert ist, dann weißt du halt vielleicht wirklich, welches Argument besser ist, als wenn du halt, wie bei euch beiden, ihr seid jetzt, sag ich mal, zwei Krypto-Bros in dem Sinne, also ihr seid ja sehr tief im Thema drin, ihr seid eigentlich eher pro Krypto. Und wenn sich dann zwei Leute darüber unterhalten, ob Kryptospekulation oder Anlageklasse ist, dann kann ich dir auch vorher sagen, was das Ergebnis ist. Es wäre halt schön, wenn du irgendjemanden hast, der auch einfach mal ein bisschen dagegen schießt, auf den Busch klopft und guckt, hat das wirklich Hand und Fuß? Weißt du, was ich meine?
Nee, da hast du recht. Es wäre, glaube ich, sehr, sehr amüsant geworden, weil der Bundesbanker hat da schon ganz schön geschossen. Der Patrick Hansen von Circle war zu diplomatisch unterwegs auf der Bühne, hat sich da nicht verleiten lassen, irgendwie da mitzuspielen. Sonst wäre das, glaube ich, sehr, sehr amüsant geworden. Aber ja, hast du natürlich total recht. Ist für jemand, der sich eine Meinung bilden möchte, sicherlich gut, auch beide Seiten zu hören. ich würde behaupten, dass ich beim Thema Stablecoin, glaube ich, relativ tief drin stecke, wo es da Use Cases gibt und wo es da irgendwie Adoption gibt heute. Es gibt sicherlich auch Gegenargumente gegen Stablecoins in gewissen Use Cases, aber ich fand das schon ja nicht sehr fundiert, sag ich mal, diese Argumentation. Das ist eher so das, woran ich mich gestoßen habe. Aber nichtsdestotrotz, lass nicht so viel über mein Leben sprechen. Von dir gab es nämlich ein ganz, ganz großes Update diese Woche. Flo hat einen neuen Job, habe ich gesehen, und ist irgendwie auf LinkedIn jetzt Influencer? Irgendwie so Anzahl der Kommentare und Likes, die ich bei deinem Post gesehen habe, oder? Wie kommst du dazu?
So ein bisschen. Also ich meine, um vielleicht da nochmal den Bogen zu schließen zu dem Event, auf dem du eigentlich warst. Die haben ja auch ein paar Awards vergeben. Unter anderem den Finfluencer des Jahres, wo ich nominiert war. Ich habe leider nicht gewonnen. Also ich kann mir das auch eigentlich, ich weiß gar nicht, wo diese Nominierung herkam. Ich glaube, es hatte so ein bisschen auch was mit meiner Arbeit für Ohne Aktien wird schwer zu tun und das Buch, was wir dieses Jahr rausgebracht haben. Aber ich glaube, so wie ich das aus der Ferne verfolgen konnte, hat er Madame Moneypenny verloren. Dann habe ich gedacht, okay, da muss ich eine Schippe drauflegen und mein Ruf als Finfluencer ein bisschen aufbessern. Habe gestern einen LinkedIn-Post abgesetzt. Also wir nehmen wieder an einem Freitagmorgen auf, wo ich halt so ein bisschen berichtet habe, was aus meinem beruflichen Werdegang geworden ist, vielleicht zukünftig wird etc. Und habe halt angekündigt, dass ich OMR verlassen habe, um tatsächlich selbst zu gründen. Also ich glaube, es würde jetzt den Rahmen springen, dass wir da krass ins Detail gehen, was ich mache. Ich kann dir so viel sagen, es hat nichts mit Krypto zu tun.
das beruhigt mich ja.
Nee, also es ist tatsächlich eine Nummer, von der ich vielleicht ein kleines bisschen mehr Ahnung habe. Und zwar bin ich mit zwei wunderbaren Co-Foundern im M&A-Markt unterwegs, da aber sehr tech- und softwarelastig. Und ja, weitere Details dazu, wie sich das Ganze entwickelt und so weiter, werde ich dich auch weiterhin auf LinkedIn informieren und da kannst du es schön verfolgen und dann werde ich da fleißig Likes einsammeln. Wir sind halt aktuell auch noch komplett stealth unterwegs und so weiter und genau. Mehr dazu zu gegebener Zeit und wahrscheinlich nicht hier in diesem Podcast. Aber was trotzdem ganz interessant war, und das fand ich ganz nett, unter diesem Post gab es sehr, sehr viele Kommentare. Was heißt sehr, sehr viele? Das wäre jetzt auch übertrieben. Es waren auch viele Glückwünsche und so weiter. Krass, mutiger Schritt, bla bla bla. Aber es gab auch ein paar Leute, die so eine Träne verdrückt haben, weil sie gesagt haben, ui, was passiert denn jetzt mit alles Coin? Und das war witzigerweise, also zu Backers Bets oder zu Ohne Aktien wird schwer, da werde ich scheinbar nicht vermisst, so in der Hinsicht. Aber bei Alles Coin hatten alle Sorge, dass diese Nummer dann vielleicht irgendwie enden wird. Und da kann ich euch und auch dich, Julius, beruhigen. Ich weiß nicht, ob das für dich jetzt eine Strafe ist oder ein Segen, aber
Domi, können wir so einen Jubel einspielen hier bitte? Können wir so eine Celebration-Mucke? Flo bleibt an Bord.
Genau. Also du darfst dich hier weiter jeden Freitagmorgen rumschlagen. Unsere Hörer dürfen weiter jeden Samstagmorgen diese Folge hören. Ich freue mich weiter über den Crypto-Space. Ich bin ja so ein Fan vom Lifelong Learning, ne? Und wenn du siehst, dass ich gerade bei Krypto nur an der Spitze des Eisbergs kratze, dann brauche ich ja auf jeden Fall noch die ein oder andere Nachhilfestunde von dir und nehme die auch sehr, sehr gerne an, weil ich habe natürlich immer noch den Traum, ich muss mich auch so ein bisschen hatchen, wenn das Startup nicht funktioniert und ich trotzdem in die Südsee will, dann muss hier mal eine meiner Krypto-Wetten aufgehen.
Ich finde es sehr cool. Ich finde, ich meine, habe ich dir persönlich schon gesagt, ich finde das einen sehr, sehr spannenden Schritt. Ich glaube, ihr baut da sicherlich was Sinnvolles und bin da gespannt, wie das losläuft und freue mich natürlich, dass du trotz deiner Gründertätigkeit, die ja, wie einige sich vorstellen können, auch durchaus zeitintensiv ist, noch Zeit findest, hier mit mir den Podcast zu machen und trotzdem auch das Interesse, und das war ja, glaube ich, für dich auch der Beweggrund hauptsächlich, das Interesse einfach in dem Space hast, hier am Ball zu bleiben und weiter diese Reise in die Kryptowelt fortzusetzen.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Apropos Reise, ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort zu so einem kleinen Beobachtung, die ich diese Woche gemacht habe. Und zwar war ich am Samstag in Frankfurt. Und während ich im Zug saß, hast du mir einen Invite-Code zu Sling Money geschickt. Ich habe doch hier letzte Woche noch irgendwie ganz groß darüber berichtet, wie toll das alles ist und so weiter. Und ich war echt richtig begeistert. Also ich habe letzte Woche schon ein Loblied gesungen, deshalb werde ich es jetzt hier diese Woche nicht nochmal wiederholen. Aber im Endeffekt, für die Leute, die nicht zugehört haben, es ist so ein bisschen das PayPal der Kryptowelt. Also ich kann in Echtzeit Transaktionen auf der ganzen Welt machen. Die ganze Nummer halt auch wieder ins normale Banking-System. Also das Off- und On-Ramping ist super, super einfach. Und auch die Transaktionen innerhalb der Kryptowelt funktionieren halt nicht irgendwie, indem du komplizierte Wallet-Adressen eingibst, sondern ich gebe da Julius Nagel ein, sehe da ein Bildchen von dir, einen blauen Haken, sehe, dass du halt auf Sling Money bist und kann dir da halt quasi ohne Gebühren das hin und her schicken. Und es hat sogar bei mir so weit dazu geführt, dass ich dann gleich mal angefangen habe, den Noah Leidinger von Ohne Aktien wird schwer zu onboarden, weil der saß mit mir im Zug. Und der fand das tatsächlich auch richtig cool. Und dann habe ich André Bajorat auch noch dazu eingeladen, weil ich mich einfach mal interessiert hat, also hier der Kollege, der Payment and Banking macht, was er so als Zahlungsprofi davon hält. Der war, also...
Inkasso André. Zahlungsprofi klingt so ein bisschen shady, aber ich weiß, was du meinst.
Okay. So habe ich es nicht gemeint. Liebe Grüße gehen an dieser Stelle auch raus, aber ich habe ja hier schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass er ja manchmal auch sich kritisch äußert zu gewissen Themen und hier scheint er das Haar in der Suppe noch nicht gefunden zu haben. Also er meinte, macht echt einen soliden Eindruck und er hat ja dann sogar noch...
Er hat mir übrigens 10 Cent überwiesen auf Sling Money für den die Podcast-Live-Aufnahme bei dem Event in Berlin. Von daher vielen Dank dafür. Ehrlicherweise, ich habe diese Woche, also das Coole ist ja, man hat bei Sling Money, du hast, glaube ich, so 3 Invite-Codes, die du an Leute verschicken kannst. Du kannst aber auch einfach einen Payment-Link erstellen. Also ich kann jetzt irgendwie für 10 Cent einen Payment-Link erstellen und den Link irgendjemand schicken. Und wenn die Person den Link dann hat, ist das automatisch auch ein Invite-Code zu Sling Money. Also auch darüber kann man das schön machen. Und ich bin tatsächlich jetzt so, ich zahle nur noch alles mit Sling Money. Jetzt. Ich war am Mittwoch noch essen in Berlin und habe dann nicht bei PayPal meine Hälfte irgendwie gewiesen, sondern habe es bei Sling Money und habe direkt jemand Neues geonboardet und werde das jetzt auch weiter so fortsetzen, weil ich die User Experience wirklich unglaublich gut finde. Ja, bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht.
Also ich glaube übrigens, 10 Cent geht nicht als externer Payment-Link. Ich glaube, ich dachte, Minimum ist 1 Euro und du kannst...
Ach so, das 10 kann Cent sein. Ist, 10 Cent, hast, aber kannst du verschicken, ne? Also wenn jemand schon...
Intern kannst du, genau. Da gibt es kein Minimum, aber wenn du, glaube ich, so einen externen Link erstellen willst, muss, glaube ich, mindestens 1 Euro sein.
Nee, ich muss dich berechtigen. Ich muss dich 5 Cent ist das Minimum. Also du kannst 10 Cent Payment-Link, weil ich habe noch einen Outstanding, den ich meinen Freunden geschickt habe und keiner hat den geclaimed. Also vielleicht waren die sich zu gut dafür. der ist immer noch Outstanding.
Okay, wild auf jeden Fall. Ich habe auch noch meine 3 Invite-Codes. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht überall 5 Cent hin verschicken, aber wenn jetzt noch irgendjemand einen Invite-Code haben möchte, dann ja, schreibt mir einfach auf unserem Instagram-Account allescoin_pod und dann die ersten 3 kriegen das. Das ist jetzt kein Gewinnspiel, ich mache da jetzt keine große Chose draus, aber ich gebe den gerne an dieser Stelle weiter, wer es mal ausprobieren will. Wir müssen da übrigens, glaube ich, auch nochmal im Detail drüber sprechen, wie dieses Startup überhaupt Geld verdienen, weil ich habe da jetzt nicht merklich irgendwelche Gebühren gesehen und ich weiß nicht, ob das halt wirklich einfach Venture-Funded ist und da später irgendwelche Revenue-Streams zukommen. Da können wir gern irgendwann in einer späteren Folge, wenn da auch ein bisschen Klarheit über das Thema ist und so weiter, mal ein bisschen mehr im Detail sprechen. Jetzt müssen wir aber diese ganze Vorrede nicht unnötig in die Länge ziehen. Die Leute haben, glaube ich, diesen Podcast eingeschaltet, weil ich es auch knallhart in den Titel schreiben werde, unserer Episode. Da muss ich mir noch irgendwas Clickbaitiges ausdenken. Aber die Leute sitzen hier wahrscheinlich schon auf heißen Kohlen und wollen deine Meinung zu dem Binance-Deal, ich nenne es jetzt einfach mal Deal, hören. Und zwar, so wie ich es aus dem Augenwinkel heraus verfolgt habe, ist der gute Sisi mehr oder weniger sich einig mit der US-Regierung, dass er ein bisschen Scheiße gebaut hat, eine Riesenstrafe zahlt, zurücktritt, mindestens für 3 Jahre. Was zur Hölle, also du kannst es jetzt gern einmal noch detaillierter ausführen und dann würde mich interessieren, wie du darauf blickst.
Ja, es wurde ja schon Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres bekannt, dass die US-Behörden gegen Binance ermitteln. Ich denke, nicht zuletzt auch losgelöst durch das, also wahrscheinlich haben die natürlich schon immer im Auge, weil, wie gesagt, Binance hat zwar eine US-Tochter, das Hauptgeschäft findet aber auf Binance.com, also dem Non-US-Geschäft statt. Und das ist halt so ein ja, semi-reguliertes Geschäft und Binance ist nicht so wirklich greifbar und das ist natürlich was den Regulator nicht wirklich gefällt. Und von daher hatten die wahrscheinlich immer im Auge. Und dann im Zuge von der FTX-Krise, wo ja Binance auch sehr involviert war, weil sie ja erst gesagt haben, hey, wir kaufen das Ganze, dann gesagt haben, wir kaufen es doch nicht und es Anschuldigungen gab, dass sie das Ganze erstmal losgelöst, den Bankrun auf FTX überhaupt losgelöst hat, ist das wahrscheinlich dann nochmal aufgeploppt. Und dann wurde relativ schnell klar, dass es dort auch einen Whistleblower gab oder dass auf jeden Fall die US-Behörden an interne Chatverläufe gekommen sind und so weiter und so fort. Und daraus ersichtlich war, dass Binance entgegengesetzt dem, was sie eigentlich dürfen, auch auf ihre internationale Plattform US-Bürger, sogenannte VIP-Kunden, also Leute mit entsprechendem Vermögen, ongeboardet hat und denen sogar geholfen hat, aktiv irgendwelche Shell-Companies aufzusetzen und so weiter und so fort. Und das wurde dann bekannt gegeben, dass eben da ermittelt wird Ja, also das ist, glaube ich, dann irgendwie nicht nur CFTC und SEC, sondern vor allem auch das Department of Justice, also Justizbehörden in den USA. Und das war jetzt so in den letzten 6 bis 9 Monaten, sag ich mal, ein großes Damoklesschwert, das über der Kryptowelt gehangen hat, weil Binance einfach mit Abstand die größte Börse ist und für das größte Spotvolumen verantwortlich ist und sich Leute die Frage gestellt haben, was ist da bei Binance los? Sprechen wir hier nur darüber, dass irgendwie US-Bürger auf die Plattform geonboardet wurden, die eigentlich nicht hätten geonboardet werden dürfen? Sprechen wir darüber, dass hier signifikant irgendwie Geldwäsche passiert ist, weil die KYC-AML-Prozesse bei Binance nicht wirklich strikt aufgesetzt wurden? Oder, und das war die große Sorge, sprechen wir darüber, dass Binance vielleicht irgendwie mit den Nutzergeldern, mit den Einlagen der Nutzer irgendwie rumgespielt hat, also ein zweites FTX ist. Und plus, was passiert mit ZZ, wird gegen den jetzt auch persönlich ermittelt, muss der ins Gefängnis und so weiter und so fort. Das waren so die großen Sorgen, glaube ich, Binance Blow-Up, also wenn ich es mal solchen bezeichnen darf, und, sag ich mal, Tether, das sind so die ganz, ganz zwei großen Themen, wo, hatten wir, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal erwähnt, wo wir gesagt haben, was kann denn jetzt eigentlich noch schiefgehen? Ist doch alles schon schiefgegangen letztes Jahr. Das sind so die beiden Themen, die ich dir dann genannt hätte. Und deshalb, um das schon mal vorwegzunehmen, finde ich das, was wir jetzt diese Woche gehört haben, auch, oder empfinde ich das als eine relativ positive Nachricht, auch wenn das im Detail vielleicht jetzt nicht positiv klingt und man Binance da jetzt auch gar nicht schönreden muss. Das haben da auf jeden Fall illegale Sachen gemacht. Aber was ich positiv daran finde, ist, dass wir zum einen Gewissheit darüber haben, was jetzt Sache ist und dass es dort eine Einigung gab. Und wir, und das ist mir persönlich auch viel wichtiger, Gewissheit darüber haben, dass scheinbar die US-Behörden keinerlei Hinweise letztendlich darauf dahingehend gefunden haben, dass Binance irgendwie mit den User-Funds irgendwas gemacht hat. Also diese, sag ich mal, irgendwie, ja, dieses FTX-Verhalten, darum ging es am Ende des Tages nicht, sondern es ging primär darum, dass die US-Bürger diese VIP-Kunden ongeboardet haben und quasi dieses Geofencing umgangen haben und dass halt Geldwäsche oder über die Plattform stattgefunden hat und es keine wirklich strikten AML-Prozesse gab. Das sind die zwei großen Themen. Und das andere hat sich jetzt nicht bewahrheitet.
Aber ist das so? Also ich frage mich halt gerade, wenn ich dich jetzt anklage, weil du Kaugummis geklaut hast und dich dafür für schuldig befinde, heißt es ja nicht, dass du trotzdem noch 2 Leichen im Keller liegen hast. Also die Tatsache, dass ich dich halt für ein Verbrechen schuldig befinde oder vielleicht nicht schuldig, aber mich in der Hinsicht einige mit dir, dass ich sage, hey, gib mal zu, dass du die Kaugummis geklaut hast etc. pp., heißt doch nicht, also das befreit dich doch nicht von jeglicher Schuld um alles andere herum, oder?
Naja, hast du natürlich recht. Meine Vermutung wäre in dem Fall, dass in den letzten 6 bis 9 Monaten jeder Stein umgedreht wurde und die US-Behörden sehr großen Zugriff auf sämtliche Binance-Daten bekommen haben im Zuge dieses Prozesses. Und ich glaube, es durchaus aufgefallen wäre, wenn das in großem Ausmaß dort stattgefunden hätte. Im Plus, was man dazu sagen muss, Binance hat Proof of Reserves, also etwas, was FTX ja nie hatte. Also du kannst nachvollziehen, was die unterschiedlichen Wallets on-chain halten. Das wurde jetzt, habe ich diese Woche auch noch auf Twitter den einen oder anderen Post dazu gesehen. Das wird auch von den Usern dann teilweise überprüft. Und da fällt den Leuten jetzt auch nichts auf irgendwie groß.
Also ich verstehe, von welcher Seite du kommst, aber ich bin ja hier der Skeptiker in unserem Podcast und bin da noch irgendwie ein bisschen more suspicious, einfach weil es auch medientechnisch ein bisschen interessanter ist. Also ich verstehe, dass es für dich ein Befreiungsschlag ist. Was ich mir halt aber denke, ist, wenn US-Justizbehörden da halt am Stissen sind und versuchen, irgendwie die ganze Nummer aufzuklären, dann haben die ein ganz, ganz großes Interesse, dass, bei der internationalen Terrorbekämpfung keine US-Gelder irgendwie an die Hamas oder nicht Al-Qaida oder was weiß ich fließen. Das heißt, das wird im Fokus der Ermittlungen gestanden haben. Wenn sie ihn dafür ranbekommen, ist geile Nummer. Wenn aber Customer Funds irgendwie nicht richtig gehandelt wurden und du dir sagst, okay, es ist sowieso 98% Non-US-Exposure und wir haben da eigentlich gar keine, sag ich mal, Zuständigkeit in dem Sinne, sondern, da hat man dann vielleicht nur mit einem Auge hingeguckt. Man sagt halt auch als Staatsanwalt, du hast, oder ich weiß gar nicht, wer das verhandelt, aber im Endeffekt, die Person wird nicht frei sein von irgendwelchen Karriereambitionen und so weiter. Und die sagt, geil, ich kriege hier einen richtig dicken Fisch an die Angel, die mich halt mal einen richtig dicken Strafzettel verpassen kann für etwas, was halt die USA sehr, sehr interessiert. Und dafür lasse ich ihn von der Angel bei Dingen, die die USA halt, sag ich mal, semi-stark interessieren, wäre halt auch ein Narrativ, den der muss überhaupt nicht wahr sein, aber den könnte ich mir vorstellen.
Okay. Ja, also ich glaube es nicht. Ich glaube, wenn denen da irgendwas aufgefallen wäre, oder dann kann natürlich sein, dass Binance das einfach gut vertuscht hat. Das wissen wir nicht. Ne? Das ist jetzt nur meine Wahrnehmung, Standpunkt heute, dass zu dieser ganzen Thematik, und das war für mich persönlich die viel größere Sorge, als ob da jetzt irgendwie Geldwäsche stattgefunden hat, das ist auch schlimm, aber das, sage ich mal, da wäre meine Vermutung, das haben wir jetzt auch gesehen, dass sich da eine Lösung finden wird. So, und die Lösung schaut wie folgt aus. Binance zahlt über 4 Milliarden US-Dollar Strafe für diese Geldwäsche-Thematiken und diese Onboarding von US-Kunden. Das ist, was ich so gelesen habe, mit
sehr viel.
Sehr viel, ja, und auch, genau, und ich glaube, mit die größte Strafe, die je verhängt wurde in so einem Zusammenhang von Geldwäsche-Themen. Das ist ein ganz, ganz eindeutige Message an die Kryptoindustrie auch, muss man glaube ich auch so einordnen. Des Weiteren muss sie als CEO seinen Posten räumen, hat er schon, gibt schon Nachfolger mittlerweile, darf jetzt 3 Jahre nicht involviert sein im operativen Geschäft, er darf aber Majority Shareholder bleiben, also ihm gehört die Company nach wie vor, was ich auch interessant finde, es muss jetzt ein unabhängiger Gutachter eingestellt werden oder mehrere, schätze ich mal, sind das, die operativen Geschäfte jetzt über die nächsten 5 Jahre, meine ich, überwachen und dort genau schauen, dass eben diese Sachen jetzt nicht nochmal passieren, die in der Vergangenheit passiert sind. So, das sind, glaube ich, so die Kernpunkte. Bei Zizi ist es noch nicht klar. Es gibt irgendwie noch so eine 18-monatige Haftstrafe, die noch irgendwo im Raum steht. Sie haben ihn jetzt aber scheinbar zurückfliegen, nach Hause fliegen lassen. Also das war auch noch eine Frage, ob sie ihn aus den USA wieder rauslassen. Weil, muss man auch sagen, ne? Also er ist ja zu diesem Gerichtstermin, ich glaube in Seattle war das, ist er in die USA geflogen. Das hätte er nicht gemusst, aber es ist natürlich, sag ich mal, wenn er da ja dann auch auf eine Strafmilderung hofft oder zeigen möchte, dass er quasi kooperiert, dann ist das natürlich ein starkes Signal, dass er das gemacht hat, und scheinbar wurde ihm das dann auch hoch angerechnet, und ich habe so ein Protokoll gelesen, wo der oder die Richterin, weiß ich gar nicht, dann gesagt hat, dass das ein Close Call war, ob sie ihn zurück nach in UAE fliegen lassen, aber dadurch, dass er hierher gekommen ist und quasi sich kooperativ gezeigt hat, sehen sie jetzt nicht die große Fluchtgefahr, sondern sie lassen ihn da quasi nach Hause fliegen, und aber wahrscheinlich hat er da irgendwie Hausarrest oder sowas. Naja, also das wissen wir noch nicht, ob der dann endgültig jetzt, da stecke ich auch nicht im Detail drin, wie das genau läuft. Kann sein, dass er da doch nochmal irgendeine Haftstrafe bekommt, aber grundsätzlich würde ich das auch jetzt aus dem Blickwinkel von Zizi als ja eine gute Lösung einordnen. Also, weil diese 4,5 Milliarden oder 4,3 Milliarden, die zahlt ja nicht er. Er zahlt irgendwie 50 Millionen oder sowas. Das juckt ihn jetzt nicht sonderlich. Das juckt ihn nicht. Ich glaube auch übrigens, ich meine, das gibt es irgendwie auch Diskussionen rum, diese 4,3 Milliarden, kann Binance sich das leisten? Hier wäre meine Vermutung, ja, auf jeden Fall. Wenn sie nicht irgendwie ganz groben Mist gebaut haben, einfach Die müssen so viel Geld gedruckt haben die letzten Jahre, dass nach meiner Einschätzung müssten die auf jeden Fall das irgendwo geparkt haben. Aber das werden wir natürlich sehen, wie schnell sie das dann zahlen. Ich glaube, das muss auch nicht direkt fließen, sondern gibt es irgendwie auch eineinhalb Jahre Zeitraum, über den man das zahlen darf. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, ist das ein primär ein positives Ereignis, weil so dieses ganz große Sorge, Binance, als ein Binance-Blow-Up jetzt erstmal vom Tisch ist. Binance, und das ist jetzt, glaube ich, die spannende Frage, was hat das für Auswirkungen für die Zukunft? Ne? Also wie verändert das jetzt vielleicht den Kryptomarkt going forward? Und wer sind denn eigentlich hier die Gewinner und die Verlierer? Also Binance auf jeden Fall ein Verlierer, weil ich glaube, was passieren wird, ist, dass Binance in jedem Markt, in dem es mehr und mehr Regulierungen geben wird, so, und das werden die meisten Märkte sein, auf jeden Fall mal die westlichen Märkte, wird Binance sich schwer tun, Fuß zu fassen. Man hat das jetzt schon gesehen in diesem Jahr. Es gab sämtliche europäische Länder, aus denen sie sich zurückgezogen haben, beziehungsweise wo sie ihre Lizenzanträge zurückgezogen haben. Das US-Geschäft, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, das dürfen sie scheinbar irgendwie weiterführen, aber das könnte mir nicht, glaub nicht, dass das sonderlich groß sein wird. Und was man natürlich schauen muss, wie sich das jetzt auf weitere Märkte auswirkt. Also Binance ist ja nach wie vor die ganz klare Nummer 1 in sämtlichen Emerging Markets. Also wenn wir jetzt über Südamerika sprechen, wenn wir über Asien sprechen, Afrika und so weiter, ist ja Binance überall die ganz, ganz klare Nummer 1. Und das wird jetzt, glaube ich, spannend zu sehen sein, wie sich das verändert und inwiefern ja sie jetzt einfach über die nächsten Jahre kontinuierlich schrumpfen werden und andere Börsen oder eben auch dezentrale Börsen ihnen halt da Marktanteile wegnehmen werden.
Plus Coinbase-Aktie diese Woche 10% zugelegt.
Ja, relativ langsam reagiert. Ich hab geschaut, nachdem das Urteil rausgekommen ist und das irgendwie schon so einen halben Tag über durch Twitter gegeistert ist, habe ich geschaut und an dem Tag war die irgendwie nur 0,5% hoch. Und da dachte ich mir schon, komisch. Also es ist ja eben meine feste Überzeugung, dass die Wall Street Analysten Coinbase überhaupt nicht irgendwo sinnvoll bewerten können, weil ich glaube, die verstehen gar nicht zum Beispiel, was so eine eigene Base-Chain an Umsatzpotenzial mit sich bringt. Und vielleicht verstehen die auch gar nicht, was jetzt dieses Urteil dann letztendlich für Coinbase bedeutet. Aber weil wir gerade über Gewinner und Verlierer gesprochen haben, meiner Meinung nach Coinbase ganz, ganz klarer Gewinner in dem ganzen Drama. Und ja, auf jeden Fall werden die Marktanteile dazugewinnen, ganz gar keine Frage.
So ganz gesamt, du hast ja ganz am Anfang eingeordnet, der Kryptomarkt als solches auch Gewinner.
Würde ich sagen, ja. Also da ist auch ich habe Argumente für beide Seiten gesehen. Kryptomarkt ist meiner Meinung nach absolut ein Gewinner, aus vor allem unter dem Aspekt, dass, sag ich mal, jeder wusste, dass der mit Abstand größte Spieler in dem Markt, und das ist Binance, nicht ganz sauber ist, sag ich mal sagen. Ich glaube, das war, glaube ich, vielen bewusst. Und man hat es natürlich trotzdem in Kauf genommen, weil man hat dort eine gute User Experience bekommen, man hat die beste Liquidität bekommen, man hat viele Assets bekommen, die dort gelistet sind, entweder Spotmarkt oder Perpetuals, die auf anderen Börsen nicht gelistet sind. Allein deshalb sind schon viele nach zu Binance gegangen, aber eben auch primär durch die Liquidität. Ich glaube, es ist eine gesunde Entwicklung, wenn sich die Marktanteile da vielleicht ein bisschen anders verschieben, anders verteilen und dann auch stark regulierte Spieler lieber ein paar Marktanteile dazu gewinnen. Ist übrigens auch, und das habe ich auch gelesen als Einschätzung von einigen Leuten, dass das eine wichtige Voraussetzung ist, um die Spot-ETFs letztendlich zu bekommen. Weil, und das war irgendwie ein Statement von, ich glaube, vom Frühjahr diesen Jahres, sich dort jemand von BlackRock mal scheinbar irgendwie geäußert hat, dass es ja nicht sein kann, dass quasi hier ein unregulierter Spieler irgendwie so einen großen Marktanteil hat und letztendlich für die Preisfindung von Bitcoin und mitverantwortlich ist und man nicht in so einem Markt keinen Spot-ETF auflegen kann, weil die Preisfindung, da muss ganz klar sichergestellt sein, dass die nicht irgendwo beeinflusst werden kann, ne? Also dass das nicht manipuliert werden kann. Das ist eine der Grundvoraussetzungen für diese Spot-ETFs. Und vielleicht war das so das letzte Puzzlestück, was gefehlt hat. Das weiß ich nicht, ne? Da stecke ich nie im Detail drin. Aber ich habe einige Kommentare gelesen, die das auch so eingeordnet haben, die gesagt haben, das Binance-Urteil war das letzte Puzzlestück, was gefehlt hat, um den Weg freizumachen für die Spot-ETFs.
Jetzt ist es aber so, dass, ich meine, die müssen 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafe blechen. Die Kohle muss irgendwo herkommen. Du hast gesagt, sie haben Geld gedruckt ohne Ende. Das kann auch alles sein, aber ich gehe jetzt mal davon aus, so als kryptonativer Player werden sie vermutlich einen Großteil ihrer Reserven nicht in Fiat-Money irgendwo rumliegen haben, sondern vermutlich auch in Bitcoin und Co. Das heißt, kommt jetzt die große Verkaufswelle, dass 4,3 Milliarden Bitcoin auf den Markt geworfen werden, damit sie da beim Department of Justice ihre Schulden begleichen können?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Deshalb, da will ich gar nicht so groß rumspekulieren. Ich glaube nicht, ehrlicherweise. Ich glaube nicht, dass sie ihre kompletten Assets auch in Krypto gehalten haben. Vielleicht einen kleinen Teil. Ähnlich wie, ja, so ein Tether hat ja dieses Jahr auch bekannt gegeben, dass sie irgendwie, wie viel war das? Ich glaube, irgendwie 30% der Gewinne irgendwie dann in Bitcoin auch investieren oder in Krypto investieren. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube schon, dass die da auch wahrscheinlich irgendwie, ja, entsprechende Reserven aufgebaut haben. Ich meine, wenn die nicht ganz blöd sind, und ich schätze die nicht als nicht ganz blöd ein, dann wussten die ja auch, also theoretisch hätten die ja schon einfach krasse Rückstellungen bilden müssen für irgendwelche Legal Disputes, weil sie ja hätten wissen müssen, dass das irgendwann mal aufkommt, wenn sie nicht ganz blöd sind. Aber okay. Wir wissen es nicht.
Verstehe. Letzte Frage zu dem Thema. Du hast jetzt den Kryptomarkt insgesamt als Gewinner dargestellt, aber könnte es nicht auch sein, und das ist jetzt schwierig, diesen Punkt zu verargumentieren, weil ich definitiv kein so ruthless behavior fördern möchte, aber die Sache ist ja eigentlich die, dass Innovation ohne Regulierung meist besser gedeiht, weil du hast halt irgendwie Leute, es ist halt irgendwie ein komplett blank Space, die Leute fangen erstmal an auszuprobieren, dann merkt man, ein paar Sachen funktionieren richtig gut, aber ein paar Sachen machen auch ganz schön was kaputt, dann kommt irgendein Regulator und sagt, pass mal auf, hier sind die Schranken und in denen dürft ihr euch bewegen. So, und genau das passiert ja gerade, ja, also Krypto war lange Zeit ein wilder Westen, jetzt kommt der Regulator und sagt, Leute, ihr könnt nicht machen, wie ihr wollt, hier kommt jetzt ein bisschen Regulierung, hier kommt jetzt das, Binance, du kriegst jetzt hier einen Aufpasser und du darfst halt nicht mehr XYZ machen. Und ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass Binance einer der ersten war, die eine eigene Blockchain hatten etc. Wenn die jetzt aber in solchen Sachen gehemmt werden, klar können sie jetzt auch nicht mehr zur Terrorfinanzierung beitragen, sie können aber gleichzeitig vielleicht auch nicht mehr so schnell Innovationen herausbringen, weil sie alle 5 Sekunden alles double-checken müssen. Ist das vielleicht ein Net Negative?
Würde ich nicht sagen, weil ich glaube, die wahre Innovation findet nicht darüber statt, dass Binance eine Blockchain launcht, sondern die wahre Innovation findet in der DeFi-Welt oder quasi auf On-Chain statt. Und ich würde auch sagen, dass die komplette DeFi-Welt ein Gewinner davon ist, ne? Weil, wie wir gesagt haben, Binance wird Marktanteile verlieren und die werden sich neu verteilen. Da wird sicherlich ein signifikanter Anteil davon auf andere Börsen fließen. Aber mittelfristig, und ich glaube, diese Prediction haben wir auch schon mal gemacht, werden wir durch bessere User Experience, durch günstigere Transaktionskosten und bessere Wallet Interfaces auch mehr Volumina in der DeFi-Welt sehen. Und die wird sicherlich auch davon profitieren. Und deshalb sind auch einige Tokens diese Woche da, haben auch sehr positiv reagiert, ähnlich wie die Coinbase-Aktie.
Okay. Eine andere Nummer, die diese Woche ziemlich für Schlagzeilen gesorgt hat oder eigentlich schon zum Ende der letzten Woche war. Und das war tatsächlich bei mir so, dass ich habe ja gerade erzählt, dass ich am Wochenende in Frankfurt war. Ich habe mich am Samstagmorgen mit Noah am Zug getroffen und er kommt zu mir und meinte, hast du gesehen? Ich so, was? Sam Altman ist bei OpenAI raus. Also sprich, der Kopf hinter der ganzen Nummer oder halt einer der Mitgründer, eigentlich so das Gesicht der Company, der so als Innovator da galt und halt auch der CEO, nicht der Non-Profit-Organisation, die quasi alle Belange von OpenAI irgendwie regelt, sondern der For-Profit-Organisation, die halt darunter aufgehängt ist, wo halt auch Microsoft investiert hat und ein paar andere Venture-Capital-Investoren investiert haben. Rein investieren sagt man, glaube ich, nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann gab es halt auf einmal Freitagnachmittag US-amerikanischer Zeit die News, Sam, you're out. Da wusste Satya Nadella, also der CEO von Microsoft, überhaupt nichts. Alle haben spekuliert, was zur Hölle ist passiert. Das OpenAI-Statement war irgendwie so nach dem Motto, ja, er war nicht immer ganz ehrlich in seiner Kommunikation, aber was genau sie damit gemeint haben, hat irgendwie auch keiner richtig gestellt. Dann ging halt irgendwie die große Spekulation los. Es hieß, Sam Altman findet ein neues Zuhause bei Microsoft. Das fanden die Leute bei OpenAI aber nicht so cool. Die haben so um die 770 Mitarbeiter. 700 davon haben einen Brief unterschrieben, wo sie gesagt haben, hey, hier scheiß Board, ihr habt Sammy gefeuert, holt ihn zurück und resignt selber, weil sonst gehen wir alle. Und dann hat OpenAI festgestellt, dass ihr Intellectual Property scheinbar nicht der Algorithmus, sondern ihre Mitarbeiter sind. So genau so kam es dann halt. Sam kam zurück. Ich glaube, das Board kriegt jetzt signifikante Überarbeitung. Und im Endeffekt habe ich auch einen Kommentar gelesen, dass die ganze Story eigentlich so ein bisschen der Story von Apple damals ähnelt, wo Steve Jobs erst rausgedrängt wurde und dann Ende der 90er wiederkam. Nur halt, wir sind gerade in der TikTok-Generation, hier läuft halt alles ein bisschen schneller und zwar über 3 bis 4 Tage. Das ist halt erstmal die Story. Es hat was mit künstlicher Intelligenz zu tun und ich frage mich, warum du denkst, dass das auch was mit der Kryptowelt zu tun hat.
Ja, also erstmal, ich glaube, diese Story wird in sämtlichen Newslettern, Podcasts bis ins Detail besprochen. Von daher glaube ich, brauchen wir das hier nicht breit reden, aber du hast gerade ganz schön zusammengefasst. Eine komplett absurde Nummer. Warum, glaube ich, hat das was mit der Kryptowelt zu tun? Weil wir schon länger einen ziemlich starken Narrativ sehen zum Thema Blockchain und AI. Also viele Leute machen sich Gedanken darüber, wie kann Blockchain-basierte Geschäftsmodelle oder sag ich mal, dezentrale Protokolle im Zeitalter der AI einen sinnvollen Mehrwert stiften. Und da gibt es unterschiedliche Versuche, wie man das, oder unterschiedliche Ideen, wie das sein könnte. Und ich glaube, dieses ganze OpenAI-Drama, was wir die Woche gesehen haben, hat den Leuten mal so ein bisschen vor Augen geführt, dass das sehr zentralisierte Companies sind, die aber extrem über eine extrem mächtige Technologie letztendlich verfügen. Und natürlich, ich meine, das hat jetzt heute oder die Events, die wir gesehen haben, nichts damit zu tun, aber man kann sich, glaube man kann sich jetzt vorstellen, dass genauso wie ein Board entscheiden kann, wir schmeißen jetzt den Stan Altman raus, kann so ein Board auch entscheiden, keine Ahnung, wir geben dir das Model oder für unser neuestes Model kriegt jetzt irgendwie nur noch Leute in den USA Zugang, ne? Oder was weiß ich, oder wir geben gar keinen mehr Zugang, oder das Model ist irgendwie biased und zensiert gewissen Content. Ne? Ich glaube, das ist was, mit dem sich Leute, die in China leben, schon länger auseinandersetzen. Und das ist eine Stoßrichtung, in der geforscht wird, wo geschaut wird, wie kann die Blockchain da unterstützen. Und im Zuge dieses ganzen Dramas hat man jetzt auch viele Tweets diese Woche gesehen, unter anderem, glaube ich, auch Leute aus den, also so Senior-Mitarbeiter von OpenAI, die gesagt haben, ich habe da einen Tweet gesehen, wo jemand geschrieben hat, thinking a lot about decentralization of AI these days. Und deshalb wollte ich das nur kurz hier erwähnen, dass ich glaube, dass das, was wir jetzt dort gesehen haben, den Leuten nochmal vor Augen geführt hat, wie fragil das Ganze letztendlich ist und dass vielleicht eine Dezentralisierung in dem Bereich durchaus Sinn machen kann. Und man hat das auch gesehen, also schon die ganzen letzten Wochen sind oder letzten Monate sind mit die Token, die am besten performen, die in dem Bereich Krypto oder Blockchain und AI unterwegs sind. Das ist unter anderem, was wir letztens besprochen haben, Randa und Akash Network, die, sag ich mal, versuchen, das Training oder die den, sag ich mal, Zugang zu den Modellen durch GPU, durch dezentrale Computing-Netzwerke zu öffnen. Es gibt aber auch andere Projekte wie BitTensor, die sagen, okay, wir bauen ein dezentrales Protokoll, wo unterschiedliche, wo es mehrere Parteien gibt. Auf der einen Seite gibt es Leute, die irgendwie Modelle zur Verfügung stellen können. Dann gibt es andere Leute, die diese Modelle laufen lassen. Und dann gibt es weitere Parteien, die checken, ob der Output, der generiert wird, wirklich aus dem Modell stammt, dass das, und was der beste Output ist. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Ich mache es halt bewusst so abstrakt, weil ich glaube, wir müssten mal einen Deep Dive machen zu BitTensor, weil es ist relativ komplex, wie das genau funktioniert. Aber was ich sagen wollte, ist, es gibt hier unterschiedliche Ansätze, wie die Blockchain oder wie dezentrale Protokolle auch im AI einen Mehrwert stiften können. Und ich glaube, dieser Narrativ wird sich nur verstärken über die nächsten Monate und Jahre. Und das sind, glaube ich, ganz spannende Protokolle.
Also meine Meinung zu dem Thema ist, ich meine, das Pudels Kern ist ja eigentlich die Konzentration von Macht, die man versucht mit Dezentralisierung vielleicht in irgendeiner Form ein bisschen aufzulösen. Und eigentlich fand ich dieses Beispiel ein Musterbeispiel dafür, dass es irgendwie doch trotz formaler Zentralität irgendwie sehr dezentral war. Weil das Board, was sich halt durch komplizierte rechtliche Strukturen, das halt im Endeffekt zugesichert hat, dass nicht mal Microsoft, die da irgendwie, weiß ich nicht, 13 Milliarden oder sowas reingepumpt haben, überhaupt ein Wörtchen mitreden könnten, haben gesagt, wir können Sam kündigen. Das hätte ja kein Board dieser Welt gemacht, die halt irgendwie von Venture Capital Investoren wirklich gefundet wurden. Und die haben es halt gemacht. Und zack, boom, kam aber der Backslash, weil halt 700 Mitarbeiter, also eine sehr dezentrale Basis, klar, es war jetzt nicht du und ich, aber halt die Leute, die wirklich auch an der Technologie arbeiten, haben gesagt, pass mal auf, das ist die falsche Entscheidung und hey, hört mal auf, überdenkt die ganze Nummer. Und selbst wenn man halt sagt, okay, das ist, betrifft ja nur OpenAI, glaube ich halt, dass diese Technologie, also nichts auf dieser Welt passiert ja irgendwie in einem Vakuum, sondern du interagierst immer mit anderen Individuen. In dem Fall ist es zum Beispiel so, dass Microsoft rein rechtlich betrachtet keine Macht über OpenAI hat. Rein faktisch ist es aber so, guck dir mal an, wie viel Compute Power diese Company braucht. Und wenn Microsoft einfach den Stecker zieht und sagt, wir schreiben jetzt mal unser Milliardeninvestment da ab, was die ehrlicherweise, glaube ich, sehr, sehr wenig jucken würde, zack, boom, hat OpenAI gar nichts mehr. Weißt du, was ich meine? Und dementsprechend, also für mich ist dieser Gedanke von Dezentralität in Organisationen und so weiter, der wird halt faktisch, glaube ich, schon gelebt. Und wie die Blockchain da tatsächlich helfen kann, ist für mich einfach unfassbar abstrakt. Also ich glaube zum Beispiel auch nicht, und ich weiß, dass du das jetzt gar nicht da reinwerfen wolltest, aber ich tue es an dieser Stelle, so an DAOs und den ganzen Bums, finde ich komplett hirnrissig bisher. So
aber darum geht es auch nicht, ne?
Genau, habe ich ja gerade gesagt.
Genau. Nee, es geht darum, sicherzustellen, dass der Zugang zu Modellen und das Nachvollziehen, dass der Output, der aus einem Modell generiert wurde, quasi dass das wirklich jemand das Modell hat laufen lassen und dieser Output daraus generiert wurde und nicht irgendjemand mir einen fälschlichen Output zuschickt oder über meine API dann letztendlich zurückgibt, dass dieser Prozess dezentralisiert wird, um das Vertrauen, was ich, heute habe ich, muss ich 100% in OpenAI vertrauen, dass das, was da irgendwie mir zurückgegeben wird, aus diesem Modell generiert wurde und dass das Modell nicht biased ist und sonst was und hast du nicht gesehen. Und diese Strecke zu dezentralisieren, um da weniger letztendlich weniger Vertrauen in eine einzelne Entität stecken zu müssen. Das ist, glaube ich, die Idee von dem einen Use Case. Ich werde mal in die Shownotes, bitte erinnere mich dran, ich werde in die Shownotes eine Blogpost verlinken, wo eine VC mal so ein bisschen darüber geschrieben hat, wie denn die Blockchain die AI zusammenarbeiten kann, weil ich fand, das war sehr verständlich und nachvollziehbar geschrieben und
Okay.
Kann sich jeder das nochmal durchlesen.
Werde ich mir am Wochenende dann auch zu Gemüte führen, dann verstehe ich vielleicht auch ein bisschen besser, was du mir sagen willst. Also ich glaube, ich habe eine Grundidee davon. Ich glaube, es würde zu weit führen, wenn wir da jetzt im Detail eintauchen. Das können wir ganz gerne wirklich mal in einem Deep Dive machen, dass du diese eine Lösung, BitTensor oder wie auch immer du es gerade genannt hast oder es auch heißt, dass wir das vielleicht mal im Detail besprechen. Vielleicht kriege ich dann ein besseres intuitives Verständnis auch dafür. Andere Frage, und die hat, glaube ich, weniger mit Drama zu tun, aber ich weiß es ehrlicherweise nicht, weil ich mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen kann. Was ist PIF? Spricht man das richtig aus? PIF? Also die PIF, brauchen ja, auf jeden Fall eine Branding-Agentur.
PIF. P-Y-T-H. Hatte sich jemand gewünscht, uns hat jemand bei auf Twitter getaggt und meinte, PIF könnte ja interessant sein. Ich will es aus zwei, drei Gründen heute mal kurz ansprechen. Der erste Grund ist, dass es so ein bisschen ein Nachtrag an den Chainlink Deep Dive von letzter Woche ist. Da haben wir darüber gesprochen, dass Chainlink ursprünglich aus der ganzen Oracle-Ecke kommt, mittlerweile viel, viel mehr macht, dieses Cross-Chain Interoperability-Protokoll gelauncht hat und mittlerweile eigentlich sämtliche Unternehmen und Blockchains miteinander vernetzen möchte. In ihrem ursprünglichen Brot-und-Butter-Geschäft Oracles gibt es nämlich ein New Kid in Town, die heißen PIF, sind sehr, sehr erfolgreich mit einer anderen Architektur, wie man Oracle-Netzwerke oder Oracle-Data-Feeds letztendlich abbilden kann. Und da gab es diese Woche den Airdrop von PIF, der, ja, glaube ich, auch sehr erfolgreich war. Der Preis zieht auch gerade ein bisschen an, steht irgendwie bei 800 Millionen Market Cap. Und ist, glaube ich, ein Protokoll, was man auf jeden Fall im Auge behalten sollte, weil die nach meinem Gefühl gerade sehr viele Projekte, die ursprünglich auch mit Chainlink zusammengearbeitet haben, für sich gewinnen und für ihre Oracle-Struktur gewinnen. Von daher, das ist ein technisch neuer Ansatz, die stark an Marktanteilen gewinnen und jetzt auch einen Token gelauncht haben. Viel mehr wollte ich dazu gar nicht sagen, aber es hatte sich jemand gewünscht, wenn der oder die Person sich wünscht, dass wir hier auch mal einen Deep Dive machen, das wirklich im Detail diskutieren, können wir das gerne machen. Schreibt uns einfach. Es sind diese Woche übrigens wieder ein paar Deep Dive-Wünsche eingetrudelt. Muss mal gucken, ey. Ich werde da gar nicht mehr hinterherkommen. Die Liste ist schon echt lang.
Okay, spannende Nummer. Also ich höre nur Airdrop, das klingt nach Rendite. Du hast wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich mal ein Airdrop, wo du nichts bekommen hast, ne? Weil es scheint mir schon sehr technisch zu sein. Ach so, doch, hast du. Wie konnte man sich denn dafür qualifizieren? Ich habe wahrscheinlich wieder nichts bekommen. Ist doch scheiße hier, ey.
Ich vermute nicht, ne.
Aber was hast du gemacht dafür, dass du es bekommen hast?
Gar nichts. Ich war auf Chains aktiv, die einen Teil des Airdrops bekommen haben.
Und mich hast du wieder nicht raufgeschickt, ja? Ne, wer solche Co-Hosts.
Ich habe das nicht bewusst, gefarmt und das ist manchmal, also so wie Airdrops ja eigentlich angedacht sind, du benutzt irgendwas und dann sagt jemand, hey, cool, dass du das benutzt hast, ihr, um dich zu incentivieren, kriegst du ein paar Tokens. Das ist ja der ursprüngliche Gedanke und nicht, ich mache das jetzt, um einen Airdrop zu bekommen. Aber gibt beide Fälle.
Aber das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung, weil ich sehe hier auch schon Blur Airdrop Farming in unserem Dokument stehen. Du hast da noch ganz weitere Sachen reingeschrieben, wie Blast L2, generelle L2 Security Issues. Und manchmal habe ich das Gefühl, du dumpst einfach in unser Docs so deinen geistigen Dünnschiss, um es mal, weiß ich nicht, auf Hartdeutsch zu formulieren. Aber was hat es damit auf sich? Blur, im Endeffekt ja NFT-Marktplatz immer noch oder Aggregator. Ich weiß gar nicht, wie man es konkret bezeichnet. Ich war ein großer Fan eigentlich davon, was ich bisher gesehen habe. Da scheint es einen Airdrop zu geben. Ich habe ehrlicherweise nicht wirklich drauf gehandelt. Also werde ich wahrscheinlich wieder nicht partizipieren. Und was hat es mit Blast L2 auf sich?
Ja, diese ganze Nummer war tatsächlich neben Binance die zweite, das zweite sehr, sehr heiß diskutierte Thema diese Woche in der Kryptowelt. Lass uns mal hinten anfangen. Fangen wir mit Blur an. Genau, wie du schon sagst, Blur ist NFT-Protokoll, wo letztendlich primär darüber gehandelt wird, aber auch eine eigene NFT-Lending- und Borrowing-Solution gelauncht wurde im Laufe dieses Jahres. Und Blur hat von vornherein die Nutzer oder die Usage auf ihrer Plattform über sehr starke Token-Incentives gebootstrapped. Die haben am Anfang direkt gesagt, wir werden einen Airdrop machen. Das war die sogenannte Season 1. Und so qualifizierst du dich dafür, primär indem du Liquidität auf der Plattform bereitstellst und hier quasi handelst und aktiv bist. Das haben Leute dann massiv gefarmt, was unter anderem dazu geführt hat, dass auch die Preisfindung bei mehreren NFT-Kollektionen sich ein bisschen beschleunigt hat, weil die NFTs nicht mehr in den Händen derjenigen waren, die einfach irgendwo vergessen haben oder nur gehalten haben, sondern die NFTs plötzlich in den Händen derer waren, die sie nur akkumuliert haben, um diese Blur-Punkte zu farmen. Und dann, als sie damit fertig waren, die natürlich wieder auf den Markt geschmissen haben. Und dann gab es auch im Frühjahr dieses Jahr, glaube ich, die Ankündigung, dass es eine zweite Season geben wird, die unter anderem dann auch sehr stark an dieses Landing-Protokoll eben gekoppelt war oder Aktivität auf diesem Landing-Protokoll gekoppelt war. Und diese Airdrop Season 2 kam jetzt zu einem Ende und wurde im Mitte der Woche ausgeschüttet. Also die Tokens konnten die Leute claimen. Was wir dazu sagen können, sind ein paar Sachen. Zum einen hat man auf Twitter jede Menge Leute gesehen, die sich damit Lorbeeren selber beschmückt haben und Screenshots davon geteilt haben, wie viele Blur-Tokens sie jetzt bekommen haben und angeblich mit wie viel ETH-Einsatz sie jetzt diesen Airdrop gefarmt haben und wie viel Reingewinn das Ganze entspricht. Also du musst ja immer belegen, so Airdrop-Farming betreiben Leute ja durchaus sehr professionell und nehmen da auch durchaus teilweise Verluste in Kauf. Also es gibt einen sehr, sehr großen NFT-Whale, der mit dem Username Machi Big Brother unterwegs ist. Eigentlich auch so ein bekannter Scammer, aber der das sehr, 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 sehr intensiv oder extrem gefarmt hat und dabei enorme Verluste gemacht hat, weil der hat es nicht so schlau angestellt und hat, glaube ich, irgendwie einen achtstelligen Betrag Verlust gemacht in Form von ETH und hat jetzt natürlich Blur-Tokens dafür bekommen, aber die Rechnung ist nicht aufgegangen. Also die Menge an Blur-Tokens, die er bekommen hat, macht den Verlust nicht wett. Bei anderen Leuten scheint es so zu sein, als hätten sie das schlauer gemacht und hätten durch dieses Farming wenig bis keine Verluste gemacht in Form von ETH, aber bekommen halt jetzt trotzdem irgendwie, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Blur-Tokens und somit haben sie einen großen Gewinn gemacht. Lässt sich irgendwie schwer verifizieren alles, aber gibt so ein paar Leute, die das geteilt haben, wo ich jetzt mal sagen würde, okay, die wirken auf Twitter auf mich einigermaßen seriös, den glaube ich das jetzt einfach mal, ne? Aber wir wissen es nicht letztendlich. Was sehr interessant ist, alle haben natürlich gedacht, jetzt schütten die hier Blur riesen Airdrop und die Leute haben das gefarmt und haben quasi bewusst Verlust in Kauf genommen. Das heißt, die kriegen ihre Tokens, sie werden die alle auf den Markt schmeißen. Die werden die alle dumpen, der Tokenpreis wird runtergehen. Aber da haben sie nicht mit Blur gerechnet und mit dem Gründer Pac-Man, der hinter Blur steht. Ja, der hat sich natürlich dafür eine Lösung überlegt.
Das ist ganz kurz, das ist ein Nutzername, oder? Der Typ heißt nicht wirklich Pac-Man.
Nee, der ist Anon. Der heißt, weiß nicht, ob er auch wirklich Pac-Man heißt, aber er nennt sich auf jeden Fall Pac-Man. Und der hat sich was überlegt. Nämlich genauso wie es nach der Season 1 of Blur dann dieses Landing-Protokoll gab und man gesagt hat, hey, Leute, ihr könnt Blur weiterfarmen, es gibt eine Season 2, muss er sich jetzt natürlich auch überlegen, wie kann sich das Karussell weiterdrehen? Wir müssen, the show must go on. Und hat sich was ganz Neues überlegt. Und hat gesagt, hey Leute, wir haben doch ein Problem. Es sind irgendwie auf Ethereum Mainnet die Transaktionskosten so hoch und irgendwie sind wir alle nicht happy und eigentlich sind wir alle viel lieber auf Layer 2 Blockchains. Aber Layer 2 sind irgendwie blöd, weil wenn ich da meine ETH rüber schicke, dann liegen die da einfach nur rum. Und eigentlich könnte ich sie ja staken und könnte ja eine Yield drauf generieren. Warum bauen wir nicht eine Layer 2 Blockchain, auf der jeder ETH und jeder Stablecoin, der hingeschickt wird, nativ angelegt wird in Form von Staked ETH, Lido Staked ETH oder wenn es ein Stablecoin ist, in Form von SDAI und darüber quasi 4-5% Staatsanleihenzinsen generiert. Und das Ganze hat er dann bekannt gegeben und das Ganze haben sie Blast Layer 2 Blockchain genannt und natürlich, weil das, was er eigentlich erreichen wollte, ist, dass die Leute weiter Blur-Tokens farmen und irgendwie da aktiv sind. Natürlich ist das Ganze mit einer Season 3 Airdrop Farming von Blur verbunden. Und zwar schaut das wie folgt aus. Wenn du deine Blur Tokens auf diesem Blast Layer 2 und ich komme gleich noch dazu, dass das eigentlich noch gar kein Layer 2 ist, aber wir nennen es jetzt einfach mal so. Wenn du die dort parkst, dann sammelst du Punkte. Und wenn du jetzt deinen Airdrop, von dem wir gerade gesprochen haben, claimst, also wenn du auf die Website gehst und sagst, hier, ich claim jetzt meinen Airdrop, werden deine Tokens direkt schon mal auf die Blast-Blockchain geschoben oder auf den Smart Contract geschoben und du musst dann quasi, wenn du das nicht möchtest, sie erst im Nachhinein wieder rausziehen. Das ist so ein bisschen wie, wenn du auf irgendeiner Website bist und irgendein Formular ausfüllst und unten ist das Häkchen, möchten Sie Marketingmaterialien von uns erhalten, ist schon ausgefüllt, ne? Und du musst das quasi erstmal anklicken, damit du es nicht bekommst. Das ist so ein bisschen so, aber nur on Steroids. Und das hat jetzt dazu geführt, dass natürlich extrem viele Blur-Tokens, die jetzt geairdroppt wurden, in diesem Smart Contract geparkt sind und jetzt gar nicht unbedingt auf den Markt gerade treffen, weil die Leute wissen, wenn ich die dort parke, da gibt es ein Punktesystem dahinter und da haben sie sich schon ausgerechnet, okay, wie viel bekomme ich denn jetzt dafür, wenn ich da jetzt für 5 Monate, weil so lange oder für 4 Monate, glaube ich, muss man seine Tokens da locken, wie viele Punkte kriege ich dafür und was für einen Airdrop kriege ich dann vielleicht dafür. Also die Ponzi-Nomics gehen immer weiter. Und letztendlich hat das dazu geführt, dass der Blur-Preis diese Woche knapp 100% hochgegangen ist. Also, das genau das Gegenteil davon gemacht hat, was alle erwartet haben. Es ist einfach nur crazy, es ist einfach nur absurd. Und da hat es aber noch nicht aufgehört, weil er natürlich gesagt hat, okay, wir müssen natürlich die ganzen Blur-Leute, die bei uns auf dem Produkt waren, die müssen wir jetzt incentivieren, dass sie am Ball bleiben. Aber wir bauen hier einen Layer 2 und eigentlich war ja der Grund, warum wir das announced haben, dass wir den Leuten eine Yield auf ihre Assets versprechen. Also müssen wir auch Leute incentivieren, ETH und Stablecoins hier schon mal zu parken für ein paar Monate, bis wir dann live gehen, was für Februar angepeilt wird. Und auch hier gibt es dieses Punktesystem und ein Referral-Code-System. Also es ist wirklich so wie so ein Pyramidensystem aufgebaut. Wenn du andere Leute einladst, kriegst du quasi so einen Referral-Code und wenn die dann Assets dort parken, kriegst du mehr Punkte. Man kann sich es nicht ausmalen. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, um es kurz zu machen, um auf den Punkt zu kommen, dass ungefähr 350 Millionen Dollar an Assets in dieser Woche, innerhalb der letzten paar Tage, in diesen Smart Contract reingeschoben wurden, in Form von ETH und DAI oder irgendwie Stablecoin. Ich weiß nicht, ob es nur DAI sind, unterschiedliche Stablecoins. Und das hat eine riesige Diskussion der Kryptowelt ausgelöst. Und ich habe selten oder lange nicht mehr einen Product Launch oder irgendein Announcement gesehen, was so unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen hat. Also es gab, glaube ich, niemand, der gesagt hat, ja, ich finde das okay. Es gab Leute, ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, das ist der absolute Ponzi und manche haben es auch Scam genannt tatsächlich. Und es gab ein paar Leute, die gesagt haben, naja, aber irgendwie ist schon interessant, diese Idee von Yield, nativer Yield auf einer Layer 2 macht für mich Sinn und ich finde es cool, dass die damit rum experimentieren. Und ich probiere das aus. Und es gab natürlich die Leute, die gesagt haben, hier, schickt alle euer Geld hin und nimm meinen Referral-Code, weil ich sammle hier Punkte und ich farm das ganze Ding zu Tode. Aber es gab wirklich, glaube ich, niemanden, der das Ganze so Middle-Curve-mäßig gesehen hat. Die große Kritik, die damit im Zusammenhang steht, ist die, dass sie das Ganze als Layer 2 heute vermarkten und von Native Yield sprechen oder nativer Yield, die auf dieser Layer 2 Blockchain generiert werden soll, dass das Ganze de facto heute aber noch nichts weiter ist als ein Smart Contract, in den Leute ihre Assets reinschieben, aus dem sie sie nicht wieder rausbekommen können und der von einer sogenannten Multisig-Wallet kontrolliert wird. Ich glaube, wir haben ja schon ein paar Mal beschrieben, was eine Multisig-Wallet ist, also nicht eine Wallet, wo eine einzelne Person letztendlich darüber entscheidet, was mit den Assets passiert, sondern da muss eine, in dem Fall ist das eine Multisig-Wallet, wo 5 Leute einen Schlüssel halten und mindestens 3 von 5 Leuten müssen irgendwie eine Transaktion signieren, damit man auch diese Wallet, die Assets nutzen kann. Dass die Leute ihre Assets in eine Multisig-Wallet reinschieben, die von irgendwem aus dem Blur-Team wahrscheinlich und ein paar Investoren von Blur irgendwie kontrolliert wird, aber man hat halt 0 Einfluss damit, was hier passiert. Es gibt keine Layer 2 Blockchain, die soll erst gebaut werden. Ihr vertraut den Leuten einfach blind, nur um hier irgendeinen Airdrop zu farmen und dieses komische Ponzi-Punktesystem zum mitzumachen. Das ist die ganz große Kritik und jetzt mache ich mal einen Punkt und lass dich erstmal reagieren.
Also ich muss dazu sagen, wenn ich da auch nur 1 Euro reingeschoben hätte, dann würde ich ganz genau darauf achten, ob der gute Pac-Man den nächsten Flugticket bucht in irgendein Land, was kein Auslieferungsabkommen mit dem Land hat, in dem er jetzt gerade ist. Und dann würde ich ganz hellhörig werden Und weil das ist halt einfach, also.
Das Problem ist, du kannst nichts machen.
Ja, ich finde das halt komplett absurd. Du hast es gerade beschrieben und ganz am Anfang, wo du es beschrieben hast, hattest du noch nicht so häufig Ponzi-Scheme gesagt, sondern da hattest du halt erstmal nur die generelle Logik halt gedingst und ich wirklich, beim ersten Satz habe ich gedacht, das klingt wie ein fucking Ponzi-Scheme, so halt, also ich bin auf dieser Curve der Extreme, ohne dass ich mich jetzt näher mit dem Thema auseinandergesetzt habe, aber das ist halt so diese komplette Logik, du versuchst Leute so lange wie möglich im System zu halten, ohne dass sie outcashen. Ja, Casinos machen das relativ gut, aber da ist halt im Endeffekt, die verbieten dir nicht rauszugehen, wenn du eine Mio gewonnen hast. Und hier ist es ja halt wirklich so, hey, bleib drin und ich gebe dir noch mehr, bleib drin und ich gebe dir noch mehr. Das ist Bernie Madoff at its best. Ich meine, man weiß halt nicht, ob, also kann man überhaupt nachvollziehen, ob der Yield, der da generiert wird, also wird mit diesem Smart Contract wirklich was gemacht, dass es quasi in produktive Assets wie Staatsanleihen gelegt wird oder ist es gerade aktuell einfach nur das Versprechen?
Nee, das hat man schon gesehen. Und Lido hat natürlich extrem davon profitiert, weil sie haben quasi gesagt, dass 100% der ETH, die dort geparkt werden, in Staked ETH gewechselt werden und bei Lido gestaked werden. Was natürlich für Lido super bullish ist. Schon ein paar Leute aus dem Lido-Ökosystem, die gesagt haben, naja gut, ist zwar vielleicht ein Ponzi, ist vielleicht ein Ponzi, aber es bringt neues Geschäft mit. I'll take it. Das hat man tatsächlich gesehen. Aber es ist so ein bisschen schwierig. Ich bin auch dem Ganzen eher kritisch gegenüber eingestellt und gar nicht so sehr, weil sie das so machen, sondern eher die Art und Weise, wie sie es kommunizieren, wie sie es vermarkten. Also, dass man sagt, okay, wir machen hier irgendwie, wir wollen eine Layer-2-Blockchain bauen und guck mal, wir machen hier irgendwie Native Yield. Das finde ich gar nicht mal interessant. Finde ich auch gar nicht blöd, den Gedanken dahinter. Und natürlich musst du irgendwie Leute incentivieren, das auch mitzumachen. Ne? Aber ansonsten, du musst das ja irgendwie bootstrappen, dieses ganze Netzwerk. Weil hast du keine Liquidität, hast du kein TVL dort, werden keine Leute dort ihre Apps bauen und dann stirbt das Ganze und kommt nie, sag ich mal, von der Startlinie weg. Die Frage ist nur, wie machst du das und zu welchem Zeitpunkt? Machst du es zum Zeitpunkt null, wo noch gar nichts existiert außer ein fucking Smart Contract? Oder machst du es, wenn du vielleicht schon mal ein bisschen was gebaut hast und die Leute nicht jetzt irgendwie einfach blind 4 Monate ihre Tokens irgendwo locken? Und der zweite Punkt einfach, wie man das Ganze kommuniziert. Also ja, dass man irgendwie irgendeine Form von Incentivierung gibt, das machen ganz viele Krypto-Protokolle und deshalb dieses man spricht oft von Ponzi-Nomics, aber das ist das Wort wird oft scherzhaft verwendet in der Krypto-Community, weil natürlich so ein bisschen die Frage ist, wann fängt quasi ein wirkliches Ponzi-Scheme an und wo hört irgendwo vielleicht irgendwo eine Incentivierung auf? Quasi, ja, ich gebe dir irgendwas, damit du irgendwas benutzt und nur wenn du es benutzt, wird das Ganze natürlich in Zukunft größer, weil das mehr Leute benutzt und so weiter. Deshalb Ponzi-Nomics ist so ein Wort, was oft verwendet wird. In dem Fall finde ich aber, Ponzi-Nomics ist schon zu viel, es ist wirklich einfach ein Ponzi für mich. Also quasi, hier werden Sachen versprochen, die sprechen von Usern, also auch auf Twitter, ne? Ihr sagt irgendwie, ja, super, es wird ja super angenommen, wir haben jetzt irgendwie so und so viele 1000 User bei uns auf der Chain. Du sagst, was für User? Also es sind ja irgendwie Adressen, die euch ETH geschickt haben, aber es sind ja keine User, es passiert nichts, es gibt nichts. Und da bin ich schon... Ah, das finde ich schon irgendwie sehr, sehr kritisch. Wir werden es beobachten. Meine Vermutung ist, für die Leute, die jetzt da ETH rüber gebridged haben, wird es sich wahrscheinlich rechnen. Also wahrscheinlich werden die so viel Tokens dann wieder ausschütten im Q1 nächstes Jahr, dass sich das wahrscheinlich sogar lohnt. Man muss sich halt nur fragen, zum einen möchte man das Risiko auf sich nehmen und möchte man das moralisch unterstützen. Für mich ist vor allem gerade der zweite Punkt, wo ich sage, nee, deshalb bin ich nicht dabei, obwohl mir der liebe Flo List von Staking Facilities einen Invite-Code geschickt hat. Man braucht nämlich auch Invite-Codes, also du merkst, es ist mega. Aber das war auf jeden Fall die ganz große Kontroverse diese Woche neben Binance in der Kryptowelt. Und mir hatte noch jemand geschrieben auf LinkedIn, dass wir im Zuge dessen und im Zuge dieser Kritik an Blast und sag ich mal, dass das Ganze ja gar kein Layer 2 ist und dass man ja einfach nur seine Tokens irgendwo hinschickt und jemand anderem vertraut, dass wir im Zuge dessen mal darüber sprechen, wie denn die Security auf den anderen Layer 2 Blockchains heute ist und was es denn dort noch für Probleme gibt. Das ist nämlich auch ein Thema, was oftmals überschaut wird und ich glaube, wir haben hier das tatsächlich ehrlicherweise schon mal in der Vergangenheit adressiert, aber vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um das nochmal kurz zu machen und ich werde da einfach auf eine Webseite verweisen, die wir ja auch schon öfters verlinkt haben. Das ist diese Layer 2 Beat, also L2 Beat. Und die haben nämlich ein eigenes Tab Risk Analysis. Und das ist nämlich ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut. Da wird anhand von 5 Kategorien unterschieden, wie risikoreich denn unterschiedliche Layer 2 Blockchains heute sind. Und was ich vertrauen muss, wenn ich die nutze. Man muss nämlich sagen, Layer 2, so schön wie das Ganze ist und so gern wir alle oder ich auf jeden Fall die auch nutze und auch die Vision davon sehe, die sind lange noch nicht da, wo sie mal in Zukunft sein wollen. Die sind auch nicht enorm dezentralisiert heute. Ja, und da gibt es aber unterschiedliche Abstufungen und vielleicht gehen wir einmal kurz einfach diese Kategorien durch und dann kann man sich das, glaube ich, jeder für sich ein Bild darüber machen, was man nutzen möchte. Die erste Kategorie ist State Validation. Also wie kann ich letztendlich auf Ethereum nachvollziehen, was wirklich auf der Layer 2 stattgefunden hat und dann, dass diese Transaktionen auch tatsächlich stattgefunden haben, weil sonst muss ich ja darauf vertrauen, einfach auf die Layer 2 Blockchain. Und das ist hier die Unterscheidung quasi ZK-Proofs oder Fraud-Proofs. Und wenn man hier jetzt mal schaut, dann sieht man, dass Arbitrum als größte Layer 2, die haben schon Fraud-Proofs auf Ethereum. Optimism und Base haben die aber noch gar nicht. Also Optimism sagt, wir sind Optimistic Rollup, aber diesen ganzen optimistischen Teil, den gibt es doch gar nicht. Der wird gebaut gerade. Aber der existiert noch nicht. Und man muss das schon mal betonen, ne? weil glaube ich, viele Leute wissen das nicht. Und es macht es deshalb jetzt nicht per se schlechter, weil ich den Leuten dort auch nicht vorwerfen würde, dass sie da irgendwie Scammer sind oder sonst was. Aber wenn man jetzt natürlich gegen Blunt schießt, Blast schießt, dann muss man natürlich hier auch fairerweise sagen,
du bist zu lange in Amsterdam gewesen, ne, mein Freund?
Kurz hängen geblieben. Wenn man gegen Blast schießt, muss man natürlich fairerweise auch sagen, okay, es gibt auch andere Lösungen, die von der Krypto-Community jetzt vielleicht heute geliebt werden, die auch noch nicht wirklich dezentral sind, wo ich auch ein gewisses Vertrauen reinstecke. Ja. Deshalb ist, glaube ich, das wichtig zu sagen. Ein weiteres Thema ist das Thema Upgradability der Smart Contracts. Also können die Smart Contracts der Layer 2 Blockchain abgegradet werden? Ne? Das kann natürlich nicht von einer Person gemacht werden, aber da gibt es auch irgendwelche Multisigs, die dahinter stehen und auch da habe ich ein gewisses Risiko. Und auch hier muss man sagen, bei Optimism und auch Base, weil Base ja auch auf einem OP-Stack gebaut ist, ist das ein ganz klares Ja. Und ein weiteres Thema ist, dass der Sequencer, also es gibt immer noch auf den ganzen Layer 2 einen Sequencer, also die Partei, die ganze Transaktion ordnet, die werden von den entsprechenden Organisationen hinter den Layer 2 Blockchains betrieben. Also auch das ist noch überhaupt nicht dezentral. Deshalb glaube ich, man muss da fairerweise jetzt, wenn wir hier über die Kritik sprechen und ich habe mich da auch eindeutig, glaube ich, geäußert, muss man auch sagen, dass sich quasi über andere Layer 2 Blockchains, über die wir hier auch positiver sprechen, dass es da auch noch Shortcomings gibt. Für mich ist aber der zentrale Unterschied, die sind schon live als Blockchain. Die haben eine Bridge zu Ethereum, die haben viele dieser Sachen implementiert, zum Teil. Und das ist nicht einfach nur irgendwie ein leeres Versprechen, weil viel mehr ist Blast heute nicht, meiner Meinung nach. Und deshalb, da würde ich so ein bisschen die Unterscheidung ziehen. Aber wir werden das beobachten und wir werden dann im Februar oder März, wann auch immer dann diese Tokens ausgeschüttet werden, wenn wir mal die Rechnung machen, was hätte ich denn jetzt irgendwie bekommen und was habe ich denn bekommen im Nachhinein? Und dann können wir mal gucken, ob sich's gelohnt hat.
Das ist eine ganz, ganz wilde Geschichte. Also ich glaube übrigens, dass Blast es nicht mal verdient, da in diesem Dashboard aufgeführt zu werden, von dem du gerade gesprochen hast.
Sind sie auch nicht.
Und also keine Ahnung, ich find's wild, ich find trotzdem irgendwie interessant, mit welcher Kreativität die Kryptowelt, also klar, sie findet das Rad nicht neu, sondern kombiniert halt einfach bekannte Ponzinomics, wie du es gerade genannt hast, irgendwie auf eine kreative Art und Weise. Es ist einfach, man muss sich gar nicht viel Mühe geben, viel Storytelling in einem Krypto-Podcast zu machen, weil es gibt so viele wilde Geschichten einfach und das macht immer wieder Spaß. Einer der Gründe, warum ich diese Nummer hier jeden Freitag mit dir weitermachen werde. Aber
jetzt habe ich mich schon so in Rage geredet und jetzt kommt erst der IOTA-Deep Dive. Also irgendwie, ich glaube, ich muss später irgendwie blutdrucksenkende Mittel nehmen. Ja, nach der Aufnahme hier.
Ei. Trotzdem, also auch in. ja, mit Bedacht auf deine Gesundheit möchte ich das Risiko eingehen. Du hast dich nämlich hingesetzt und hast ein bisschen Hausaufgaben gemacht. Es wurde sich IOTA gewünscht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hast du schon angekündigt, dass du da etwas kritischer der ganzen Sache gegenübersteht? Also fang an mit deinem Rant, ich leg mich zurück. Dreh mir hier einen Blunt oder was? Ach nee, Blast. Mach mal weiter.
Nee, also ein Rant wird das auf gar keinen Fall. Sondern ich habe so meine Einstellung dazu ist, habe ich schon eine Begründung für. Und ehrlicherweise hat sich jetzt in meinem Research, den ich die Woche nochmal zu IOTA gemacht habe, habe ich mich darin eher bestätigt gefühlt, aber nicht so
klassischer Confirmation Bias. Du hast wahrscheinlich nur nach Informationen gesucht, die deine Meinung stützen,
Nein. Ich habe die Links, die die Community uns auf Instagram geschickt hat, wo nicht irgendwie Leute IOTA kritisiert haben, sondern wo das IOTA-Team selber viele dieser Updates präsentiert hat, die habe ich mir alle angeschaut und auch ein paar andere Quellen dazu. Aber ich habe
kriegst hier, ein Bienchen in dein Hausaufgabenheft.
Fairen Research gemacht. Gut, IOTA. Das Ganze ist 2015 gegründet worden von einem Team von vier Gründern, die zuvor schon an einem anderen Decentralized Ledger Projekt gearbeitet haben und dann letztendlich aber 2015 nochmal neu gebrandet oder neu gestartet haben unter dem Namen IOTA, haben dafür einen Fundraising gemacht, in dem sie 500.000 Euro in Form von Bitcoin eingesammelt haben. Und sind dann auch 2016 mit dem Netzwerk live gegangen. So grundsätzlich haben wahrscheinlich viele Leute in diesem Crypto-Cycle 2017, 2018 von IOTA gehört. Ich hatte immer das Gefühl, dass gerade in Deutschland, vielleicht hat das was damit zu tun, dass die Foundation auch in Deutschland sitzt und viele der Entwickler, glaube ich, auch Deutsche sind oder auf jeden Fall deutschsprachig sind. Ich hatte das Gefühl, dass vor allem in Deutschland irgendwie viele Leute von IOTA fasziniert sind und oder waren und auch die Token entsprechend gehalten haben. Wenn ich da teilweise in den USA oder so unterwegs war, war das weniger der Fall. Aber gut, auf jeden Fall gab es 2017, 18 einen großen Hype darum. Und wenn man damals über IOTA gelesen hat, war das immer im Zusammenhang mit dem Stichwort IoT, also Internet of Things. Und die Idee, die dahinter steht und für was IOTA damals stand und nach meinem Wissen auch heute immer noch steht als Technologielösung, ist die, dass man es ermöglicht letztendlich, dass viele viele Dinge oder Smart Devices über den Ledger von IOTA, der keine Blockchain ist übrigens, miteinander kommunizieren können, darüber Nachrichten austauschen können, sich gegenseitig irgendwie Payments machen können und sonst was in einem dezentralen Netzwerk geben. Das war so die ganz große Vision. Und es gab dann auch jede Menge News 2017, 18 von Kooperationen, die angestoßen wurden. Für viele wird das vielleicht noch ein Begriff sein, wenn man jetzt irgendwie hört, dass Bosch damals sogar investiert hat, dass es auch irgendwie da eine lange Zusammenarbeit mit Bosch gab, vielleicht immer noch gibt. Es gab eine große Meldung damals, dass Jaguar Land Rover ihre Autos miteinander sprechen lassen möchte und dafür die IOTA-Blockchain nutzen möchte. Es gab eine große Kooperation oder eine angebliche Kooperation mit Microsoft und so weiter und so fort. Es gab wirklich jede Menge Meldungen zu dem Zeitraum oder auch noch 2019, glaube ich, auch noch ein paar von irgendwie unterschiedlichen großen Unternehmen, die mit IOTA zusammenarbeiten wollten und sich diese Technologie eben genauer anschauen möchten für ihre Use Cases. Und das war natürlich was vom Markt sehr positiv aufgenommen wurde und auch dazu geführt hat, dass IOTA dann in diesem 2017er-Cycle irgendwann in den Top 10 der Kryptowährungen stand. Ich habe hier gerade mal die Chart geöffnet. Also All-Time High war ja irgendwie bei über 5 Dollar im Dezember 2017. Ja, knapp über 5 Dollar. Da gab es dann einen großen Hype. Auch 2018 im Mai ist das Ganze nochmal hochgeschossen auf irgendwie 2,50 Dollar. Meistens gab es diese ganz großen Preisanstiege immer dann, wenn es irgendwelche solcher Meldungen gab und quasi welche Unternehmen jetzt sich auf diese Technologie aufsetzen möchten. Das vielleicht so zum Hintergrund, weil ich glaube, das ist was, wo sich viele daran erinnert fühlen, wenn sie zu dem Zeitpunkt schon in der Kryptowelt aktiv waren. In den Jahren darauf gab es aber auch dann einige negative Meldungen, weil es war Kryptowinter, es gab mehrere Hacks im IOTA-Ökosystem, es gab im Team Probleme, zwei der Gründer sind ausgestiegen 2019 und 2020, wenn ich mich recht erinnere, und so richtig Traction haben sie aber auf diese Blockchain auch nicht drauf bekommen. Und man muss dazu sagen, das ist vielleicht auch gleich schon so ein bisschen die Überleitung zu der Architektur, weil ich hatte schon vorhin erwähnt, das ist keine Blockchain, dass sich IOTA sehr früh für eine sehr, ich würde mal sagen, eine sehr exotische technische Lösung entschieden hat. Mit diesem Versprechen, unglaublich skalierbar zu sein, dezentral zu sein und halt dieses Internet of Things powern zu können. Es gab damals auch die Idee, eine gewisse Kryptographie zu verwenden, die quantum-proof ist. Wenn du dich erinnerst, es gab dann diese Diskussion, okay, wenn die Quantum-Computer kommen, dann ist unsere ganze Kryptographie für den Arsch, weil die können so viele Rechnungen oder so viele Berechnungen pro Sekunde oder pro Millisekunde machen, dass die quasi selbst die besten Kryptographie oder Algorithmen damit solven werden und somit quasi viele der Blockchains, die auf Standard-Krypto-Funktionen wie SHA-256 und andere setzen, damit quasi obsolet werden. So, deshalb hat man sich dafür eine sehr exotische Lösung entschieden, die, und das hat sich jetzt über die Jahre herausgestellt, aber gar nicht so einfach umzusetzen war und letztendlich man jetzt über die Jahre da auch viele Abstriche wieder gemacht hat und ich finde, jetzt sich doch wieder in eine Richtung entwickelt hat, die ein bisschen mehr vielleicht auch anderen Architekturen, die schon bestehen, gleicht. Also vielleicht ist das ein bisschen Eingeständnis, dass die Vision oder die ursprüngliche Architektur dann doch nicht einfach so umzusetzen war. Genau. Wenn wir über die Architektur, über die Technologie sprechen, müssen wir kurz unterscheiden, dass IOTA keine Blockchain ist. Also es ist ein Distributed Ledger, also der Übergriff, über den wenn wir auch über Blockchain sprechen, ist quasi Distributed Ledger Technologie, also ein verteilter Ledger, auf dem irgendwie Dinge gespeichert werden und die Knoten können in diesem Ledger irgendwie miteinander kommunizieren können, also ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Aber es ist eben keine Blockchain, sondern ein sogenannter Directed Acyclic Graph, kurz DAG oder DAG genannt. Gibt es auch mehrere Projekte übrigens, die auf so eine Architektur aufsetzen. Das ist IOTA nicht das einzigste, aber die haben eben auch hier drauf gesetzt. Die Idee ist da so ein bisschen, dass man vor allem Transaktionen parallel prozessieren kann und weil eben nicht alle Transaktionen in so Blöcken gebündelt werden, sondern viele Transaktionen und Knoten eben miteinander kommunizieren und du quasi nicht einen Strang hast, von Blöcken, die aneinander gekoppelt sind, sondern das so ein bisschen wilder ausschaut. Ne? Da gibt es quasi mehrere Verbindungen von Transaktionen miteinander in diesem Graph und somit macht das Ganze auch skalierbar. Ursprünglich war das Ganze so gedacht, dass man nur eine neue Transaktion im Netzwerk ins Netzwerk reinschicken kann, wenn man zuvor zwei weitere Transaktionen validiert hat. Und somit skaliert das Netzwerk von alleine, weil je mehr Transaktionen ich habe, desto mehr kann ich quasi neue Transaktionen dann auch ins Netzwerk reinbringen, weil diese Nodes sich selber validieren quasi. Das war so ein bisschen die Idee ursprünglich. Genau, das Ganze heißt übrigens Tangle. Also dieser Ledger, den IOTA gebaut hat, heißt Tangle und das ist so ein bisschen die Technologie, auf die sie sich da stützen. Man hat dann aber gesehen, dass das Ganze gar nicht so sicher ist und letztendlich ist man dazu gekommen, dass es einen sogenannten Coordinator braucht, der dafür sorgt, dass Transaktionen bestätigt werden. Und es gab dann genau einen so einen Koordinator, der von der IOTA Foundation selber betrieben wurde. Und das ist bis vor ganz kurzem der Fall gewesen. Also über Dezentralität braucht man in diesem Netzwerk nicht sprechen, denn das war komplett zentralisiert. Es gab diesen einen Koordinator, der Transaktionen bestätigt hat. Übrigens ähnlich, ne, wenn wir jetzt hier vielleicht IOTA kritisieren, kann man das genauso dann auf Layer 2 Blockchains übertragen, wo wir gerade gesagt haben, es gibt einen Sequencer, der irgendwie Transaktionen sequenced. Nichtsdestotrotz, genau, glaube ich, muss man das erwähnen. Und es gab daher auch ab 2020 dann das Bestreben, von dieser Architektur abzuweichen und einen Upgrade zu machen in IOTA 1.5 und 2.0, um eben von dieser Abhängigkeit von diesem eigenen Coordinator wegzukommen und um das Netzwerk auch weiterzuentwickeln und in Zukunft für Smart Contracts zu enablen. Was bis heute gibt es noch keine Smart Contracts auf IOTA oder ist nicht Smart Contract fähig. Nach meinem Verständnis, was jetzt irgendwie auch irgendwie traurig ist, obwohl es schon so lange live ist. Aber gut. Und genau, das waren jetzt eben so die Hauptentwicklungen der letzten Jahre, dass sich, dass da diese Technologie weiterentwickelt wurde. Und jetzt tatsächlich vor kurzem, vor einem Monat, und vielleicht war das auch der Grund, warum sich die Hörer das jetzt gewünscht haben, dass wir jetzt darüber sprechen, IOTA 2.0 geschippt wurde oder eine erste Version davon. Auf jeden Fall hat eine Hardfork stattgefunden. Und es gibt jetzt ein neues Netzwerk, was eben diese Updates von IOTA 2.0 schon beinhaltet. Man muss dazu sagen, in den Kommentaren, die ich gelesen habe, hat das alles natürlich länger gedauert, als man sich das gewünscht hat. Also das erste Update ist irgendwie Mitte 21 live gegangen und jetzt im Herbst 23 das zweite Update. Das möchte ich Ihnen gar nicht ankreiden, weil irgendwie, das hat man, glaube ich, bei sämtlichen Blockchains gesehen. Auch bei Ethereum hätte der Merge schon irgendwie vor Jahren stattfinden sollen. Das hat dann einfach doch länger gedauert. Ich glaube, man unterschätzt dann doch einfach mal die Komplexität von solchen Upgrades. Genau, dieses 2.0 Update. Ich habe mir da zwei YouTube-Videos angeschaut, wo Leute aus dem IOTA-Team das erklären, wie das Ganze funktioniert und warum sie diese Architektur gewählt haben. Und ich möchte mal zwei Punkte daraus nehmen, die ich ganz interessant fand und auch so ein bisschen sagen, warum ich glaube, dass das keine schlaue Design-Choices sind. Aber darüber lässt sich dann wahrscheinlich diskutieren. Der erste Punkt ist der, dass gesagt wurde, es gibt keine Blöcke, weil die Blockbildung auf Blockchains sehr zentralisiert stattfindet. Also kannst du bei Bitcoin schauen, es gibt irgendwie ein paar große Mining-Companies, die das kontrollieren. Auf Ethereum gibt es nicht so viele Blockbilder, es gibt einige, aber jetzt nicht zigtausende, die das Ganze machen. Und das Gleiche ist für andere Blockchains auch der Fall. Und deshalb hat man sich dafür entschieden, dass die User selber ihre Transaktionen in Form von, ich weiß nicht, ob man es als Block bezeichnen kann. Auf jeden Fall, jeder User hat so seinen eigenen Mini-Graph und schickt da seine Transaktionen rein. Und die müssen dann aber alle miteinander gesynkt werden und irgendwie validiert werden. Für die Validierung allerdings, und das ist das, wo das Ganze jetzt für mich keinen Sinn macht, für die Validierung braucht man jetzt bei diesem IOTA 2.0 Update IOTA-Tokens, die man staken kann und darüber dann diese Transaktionen validieren kann. Was sich für mich nicht ganz erschließt, weil in so einem Staking, und es ist ein Delegated Staking, also ich kann auch anderen Leuten meine Token delegieren, haben wir in vielen Blockchain-Ökosystemen gesehen, dass du da sehr starke Zentralisierungsfaktoren hast, weil am Ende des Tages Leute sich auf Technologie spezialisieren und dann immer mit sehr, sehr viel Stake am Ende dastehen. Also für mich ist das am Ende das Gleiche, wie wenn ich irgendwie Blockbuilding habe und irgendwie Blockbuilding relativ zentralisiert ist. Hier werde ich wahrscheinlich irgendwie eine Handvoll großer Validatoren haben, die irgendwie relativ viel Stake haben werden. Aber gut, das werden wir in Zukunft sehen. Und der zweite Punkt, den ich nicht ganz verstehe, ist, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben, dass das Netzwerk am Ende des Tages spam-resistant sein muss. Also du möchtest, warum gibt es Gaskosten auf Ethereum? Weil man sagt, okay, wir müssen das Netzwerk irgendwie dahingehend absichern, dass hier nicht einfach jemand tausende Millionen Transaktionen ins Netzwerk reinschießt und damit das Ganze überlädt und quasi zerschießt. Und deshalb sagt man, okay, wenn ich hier irgendwie Computation auf Ethereum haben möchte oder Transaktionen, die gewisse andere Smart Contracts aufrufen, dann kostet das Ganze was in Form von Gas-Fees. Und dann gibt es noch irgendwie Priorities-Fees, wo du dich dann vormogeln kannst und so weiter. Eine ähnliche Überlegung gibt es auch bei IOTA, wo man natürlich sagt, okay, wir wollen günstige Transaktionskosten oder eigentlich mehr oder weniger gar keine Transaktionskosten, wenn ich es richtig verstanden habe. Gleichzeitig müssen wir trotzdem Spam-Protection machen. Und wie sie das lösen, ist mit so einem Hilfstoken, nenne ich jetzt einfach mal, der heißt Mana. Und man braucht Mana, um Transaktionen ins Netzwerk reinzuschicken. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kriegt man mehr Mana, je mehr IOTA-Token man hat. Und umso mehr Transaktionen kann ich auch reinschicken. Und gleichzeitig bekommen die Leute, die Transaktion validieren, dafür auch Mana gut geschrieben, kriegen kein IOTA. Und die Begründung, das ist jetzt der zweite Punkt, den ich machen wollte, neben diesem Blockbuilding und Validierung, der Begründung dafür, dass man Mana ausschüttet an die Validatoren und keine IOTA-Tokens, ist der, dass man sagt, naja, das ist ja blöd, wenn wir IOTA-Tokens ausschicken, weil die Leute verkaufen sie dann einfach nur am Markt, weil die wollen ja irgendwie Gewinne realisieren, weil die lassen ja auch Infrastruktur dafür laufen und so weiter. Das ist ja ein Vorwurf, den es immer gibt, auch bei Bitcoins. Man sagt, okay, die Miner verkaufen Teil ihrer Tokens, ähnlich bei Ethereum, bei anderen Netzwerken. Das verstehe ich. Gleichzeitig glaube ich, dass das hier nicht die richtige Lösung ist, weil man sagt hier, ja, man kriegt Mana und die vestet man auch über eine gewisse Zeit. Also man kriegt sie nicht direkt ausgeschüttet, sondern man vestet das dann irgendwie über ein paar Wochen. Und die Idee ist, dass die Mana dann wertvoll sind, wenn die Nachfrage nach dem IOTA-Netzwerk sehr, sehr hoch ist. Weil, kurz nochmal, um das zu recappen, man braucht Mana, um Transaktionen ins Netzwerk reinzuschicken. Das heißt, die Idee ist, diese Mana, wenn die Leute irgendwann in Zukunft abkaufen, wenn dieses Netzwerk hier wirklich on-scale verwendet wird, und dann lohnt es sich in 5 Jahren für dich, dass du heute Transaktionen validierst. Und das, glaube ich, ist keine schlaue Designlösung, weil du musst die Leute heute dafür incentivieren und entlohnen, dass sie hier irgendwie Arbeit verrichten. Und du kannst, glaube ich, du wirst nicht eine kritische Masse an Validatoren in einem großen dezentralen Netzwerk für dich gewinnen, wenn du dem als Value Proposition sagst, wenn das Ganze hier funktioniert, dann lohnt es sich auch für dich irgendwann. Aber heute lohnt es sich erstmal noch nicht für dich. Ich glaube, das ist schwierig. Das ist jetzt wieder genau die Frage, quasi Stichwort Ponzi-Nomics. Das ist jetzt, sage ich mal, sehr konservativ gewählt, was grundsätzlich natürlich erstmal gut ist. Aber ich glaube, das dürfte einen Ticken mehr Richtung Ponzi gehen, wo du quasi sagst, okay, ich gebe dir heute einen Anreiz, dass du hier als Validator aktiv bist und verschiebe das nicht auf irgendeine abstrakte Zukunft, die du noch gar nicht absehen kannst.
Das ist doch die Idee. Also dann tu doch einfach die Leute, die da bei IOTA noch verbunden oder verblieben sind, einfach mal kurz mit dem Pac-Man zusammen, die sollen sich austauschen, ein bisschen voneinander lernen und fertig.
Okay, also Pac-Man wird IOTA-Botschafter und dann das ist der Bullcase für IOTA. Nee, aber das waren so zwei Punkte, die ich dazu sagen wollte. Und lass uns jetzt mal weniger über die Architektur sprechen, weil die ist relativ komplex und wahrscheinlich bin ich da auch nur zu 50% durchgestiegen. Aber das ist per se meiner Meinung nach schon mal vielleicht nicht ein Manko, aber ich weiß nach wie vor nicht, ob das eine schlaue Idee war, sich für diese technische Lösung, Architektur zu entscheiden, die erstmal scheinbar so komplex war, dass sie jahrelang nicht funktioniert hat und nicht on scale funktioniert hat. Jetzt baut man es über Jahre um und es ist immer noch so komplex, dass selbst die IOTA-Leute in diesen Interviews sagen, ja, keine Ahnung, so, wir haben hier vielleicht was gebaut, was ein bisschen zu komplex ist. Also ich weiß nicht, ob das so wirklich schlau war. Aber lass uns das mal so stehen lassen. Viel wichtiger ist für mich die Frage Traction. Nutzen das Leute heute? Und ich habe wirklich viel gegoogelt und geschaut nach IOTA-Applications und ich habe keine Informationen dazu gefunden. Also ich weiß nicht, wer das heute
ist,
wirklich...
Okay, da ist jetzt mein Moment to shine, meine Frage reinzuwerfen, weil ich habe dich ja... Also das ist absolut nicht mein Moment to shine, aber der Grund, warum ich dich da an der Stelle vielleicht interrupten kann, weil ich habe dich jetzt sehr lange reden lassen und ich habe die ganze Zeit darüber gerätselt. I don't get it. Also du hast eine IoT-Lösung, also Internet of Things, und Bosch kooperiert mit denen und dann ist mein Akkuschrauber intelligent. Ich weiß ehrlicherweise nicht ganz genau, was die Value Proposition, also ich begreife den Use Case nicht und den kann es durchaus geben. Das heißt nicht, dass ich bin bloß einfach zu blöde dafür. Kannst du vielleicht ein Beispiel für den Day-to-Day-User machen, was zum Beispiel für Bosch ein Use Case wäre und warum das auch für mich als Endverbraucher cool ist oder ist das nur für Bosch cool?
Ja, ich glaube, primär wäre es für Bosch cool. Also ich glaube, grundsätzlich diese Vision, dass irgendwie wir mit dem Internet of Things leben und alle Smart Devices miteinander kommunizieren können und zum Beispiel, die unterschiedliche Bosch-Geräte Informationen an andere Geräte weitergeben können und die dadurch präziser vielleicht arbeiten oder dann automatisch Tasks schon anfangen, ohne dass erst ein Mensch zu Gerät A hingehen muss und gucken muss, okay, wir sind irgendwie da, wo wir sein wollen, jetzt gehe ich zum anderen Gerät und drücke auf Start. Das leuchtet mir total ein. Ne? Das glaube ich.
Aber wo kommt denn die Blockchain ins Spiel?
Das ist jetzt die andere Frage. Wo braucht man da die Blockchain? Wo braucht man da die IOTA-Blockchain dafür? Ich war gerade eben nochmal auf der Website und habe nochmal geguckt, weil sie immer hier so 4 primäre Use Cases, for Industries. Das eine ist Global Trade and Supply Chain. Das andere ist Industrial IoT, das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Das dritte ist Digital Identity. Das vierte ist E-Health, also Gesundheitsdaten. Ehrlicherweise ist das Ganze, das ist auch ein bisschen das, wo ich anfangen wollte, so ein bisschen rüberzubringen, für mich nicht greifbar genug. Und es gibt wenig oder meiner Meinung nach viel zu wenig Informationen, die das Ganze irgendwie konkret machen, bis auf irgendwelche abstrakte Proof-of-Concept-Meldungen aus den Jahren 2017, 18, 19, 20, wo Unternehmen gesagt haben, ja, wir schauen uns das an, wir probieren damit rum. Ich habe aber nichts dazu gefunden, dass das heute in Production dort live ist, also dass jetzt irgendwie Bosch-Geräte darüber wirklich laufen oder dass Jaguar-Autos heute über IOTA miteinander kommunizieren. Bitte belehrt mich eines Besseren, aber ich habe nichts dazu gefunden, dass das de facto der Fall ist. für mich so ein bisschen dieses Fragezeichen zurücklässt, wer nutzt das heute? Und das ist doch eigentlich das Wichtige. Man kann hier in seinem Ivy Elfenbein Tower irgendwie die krasseste Blockchain-Technologie bauen, oder nicht Blockchain, aber krasseste Ledger-Technologie bauen. Und vielleicht ist es das Ganze auch. Das mag ja sogar sein. Aber es, nach meinem Verständnis, verwendet das heute so gut wie keiner. Und das ist irgendwo, glaube ich, irgendwo schade, nachdem das Ganze jetzt irgendwie schon für viele, viele Jahre live ist. Und über diese ganze Zeit ja sehr, sehr viel andere Ledger-Projekte, die meisten als Blockchain strukturiert, sehr viel erfolgreicher sind mit irgendwie unterschiedlichen Use Cases. Sei es jetzt irgendwie auf der User-Seite hin Richtung DeFi, NFTs und sonst was, aber eben auch vielleicht in der Anwendung von Unternehmen.
Also, was ich für mich mitnehme, ist das Fazit ein ähnliches wie bei Cardano. Irgendwie so eine sehr, sehr verkopfte Lösung, die aber eigentlich keine Sau benutzt, die vielleicht technisch auf dem Papier überlegen ist, aber halt diese PS nicht wirklich auf die Straße bringt.
Ja, und genau, und der letzte Punkt, den ich machen will, weil ich habe das Gefühl, dass es eine sehr starke Community dahinter, auch da vielleicht eine Parallele zu Cardano, die vielleicht schon lange diese Token halten, und ich kenne das von mir selber, wenn man irgendwo investiert ist, dann glaubt man halt irgendwie vielleicht nochmal mehr dran, dass das irgendwie auch funktioniert, und sieht vielleicht die andere Seite nicht. Aber deshalb habe ich mir versucht, eine relativ unbiased Metric hier rauszusuchen. Habe auf TradingView einfach mal geschaut, die IOTA-Chart gegen Bitcoin und gegen ETH seit 2017. Und man hat, und ich habe das über, und nicht nur 2017, weil man kann sagen, okay, das ist biased, da hatte IOTA irgendwie einen kurzen Run. Ich habe auch geschaut für 2018, für 2019, also hättest du am 01.01.2017, 2018 und 2019, 2020 IOTA gekauft, du hättest jedes Jahr immer nur Geld verloren gegen ETH und Bitcoin, wahrscheinlich auch gegen viele andere Tokens. Du bist über 99% down gegen ETH seit 2017. Du bist über 96% down gegen ETH seit 2018. Du bist über 95% down seit 2019. Und ich glaube, das muss man sich, wenn man jetzt nicht aus der technischen Ecke draufschaut, sondern irgendwie auch als Investment draufschaut, muss man sich, glaube ich, dann auch ehrlicherweise vor Augen führen und sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwie einfach, wenn man so ehrlich ist, jahrelang quasi eine schlechte Investmententscheidung getroffen. Und vom Standpunkt heute, würde ich diese Entscheidung wieder treffen oder würde ich vielleicht dann eher auf ein anderes Blockchain-Projekt setzen? Und das wollte ich einfach nochmal quasi damit das Ganze so ein bisschen abschließen, weil ich sehe gerade nicht wirklich, und wir haben oft schon darüber gesprochen, dass in der Blockchain-Welt das ein krasses Attention-Game ist. Und es gibt ständig neue Narratives. Wir haben vorhin darüber gesprochen, jetzt ist irgendwie AI und Blockchain. Und in einem Jahr ist es was anderes. Und ständig gibt es neue Projekte, neue Blockchains, neue Technologien, die auch immer, wir haben über Celeste ja vor kurzem gesprochen, die eine neue Architektur haben und so weiter und so fort. Und man muss sich, glaube ich, einfach ehrlicherweise die Frage stellen, ist das jetzt eine Technologie, die schon so lange existiert und irgendwie trotzdem nicht geschafft hat, wirklich signifikant Traction zu bekommen, dass jetzt morgen plötzlich alle Leute anfangen, das zu benutzen oder in einem halben Jahr down the road oder in einem Jahr down the road. Und meine Meinung heute dazu ist, ich sehe es nicht wirklich. Also ich würde mich freuen, wenn das der Fall ist, weil es klingt nach einer logischen Architektur, die man versucht zu bauen, aber ich sehe es einfach nicht. Und das ist dann auch so ein bisschen die Überleitung zu dem Investment Case. Ich sehe auch nicht den Investment Case für den Token, weil... Ja,
aber also finde ich ja total diplomatisches Ende. Wie gesagt, wir stellen da einmal den Kontakt zum Pac-Man her, dann wird die ganze Nummer auch fliegen. Und dann fehlt es doch nur einfach ein bisschen an Marketing-Power, meine Güte. Jetzt sei doch nicht so ein Naysayer. Aber ich glaube,
Marketing-Power fehlt sie nicht, weil diese ganzen Announcements, was sie immer machen, das klingt immer nach mehr, als was da wirklich stattfindet.
Ja, ich meine, zum Marketing gehört ja auch ein bisschen Nutzer zu incentivieren, die Retention hochzuhalten, etc. pp. So, Mensch, meine Güte. So im weitesten Sinne zumindest. Jetzt guck nicht so skeptisch. Aber gut, angesichts der Zeit, dadurch, dass wir jetzt hier schon 90 Minuten gequatscht haben, würde ich sagen...
Ich habe auch einen harten Anschlag gleich. Ganz kurz noch, zwei Punkte, glaube ich, wollten wir noch anteasern. Und du hast vorhin schon einen Social Plug gemacht. Das erste ist, ich bin diese Woche über was sehr Lustiges gestolpert. Und ich gebe euch ein kleines Rätsel auf, über das wir nächste Woche sprechen werden. Wenn ihr bei Brian Armstrong in der Twitter-Bio guckt, findet ihr vielleicht einen Hint über das Projekt, über das wir sprechen wollen. Und das zweite ist, nächste Woche geht die Adventszeit los. Wir freuen uns schon sehr. Und wir haben uns ein kleines Special für euch überlegt für die Adventszeit. Hint, es gibt einiges zu gewinnen. Und von daher lohnt es sich, glaube ich, doppelt und dreifach, die Folgen im Dezember zu hören und gemeinsam mit uns in die vorweihnachtliche Zeit einzusteigen.
Wir haben einen ganz, ganz tollen Gewinn für alle Leute, die sich im Crypto-Space wohlfühlen oder sich bald wohlfühlen wollen. An dieser Stelle sei aber nicht mehr dazu gesagt, sondern das kommt dann nächste Woche. Deshalb schaltet auf jeden Fall rein. Damit möglichst viele Leute halt auch die Möglichkeit haben, daran zu partizipieren, sagt euren Freunden von diesem Podcast Bescheid. Sagt, weiß ich nicht, Familienangehörigen, Kollegen, keine Ahnung. Schreit die Leute auf der Straße an, sie sollen alles können, nichts muss sein. Meine Güte, kann doch nicht so schwer sein. Dann ansonsten würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast auf Apple und Spotify mit 5 Sternen bewertet. Ich checke diese Bewertungen relativ regelmäßig und ich denke mir immer so, ich bete das hier immer so runter, aber ich freue mich wirklich über jede einzelne Bewertung und so in den letzten Wochen kam mir jetzt keine neue mehr dazu, deshalb, ich will weiter positive Bewertungen, ihr macht mir eine große Freude zur Adventszeit damit, deshalb legt gerne los und das war's, glaube ich, an dieser Stelle. Ihr könnt uns, wie gesagt, auf den Social-Kanälen folgen. Der Handle ist allescoin_pod. Wer wissen will, wie es bei mir weitergeht, abseits von allescoin, kann mir gerne auch auf LinkedIn folgen. Julius ja sowieso, damit ihr wisst, was der heiße Scheiß im Crypto-Space ist. Und ansonsten, Julius, ich freue mich, dass wir hier nächste Woche wieder quatschen.
Mach's gut, Flo. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.